Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Ja, heute zu Gast, freuen wir uns sehr, Vera Hohlfeld.
Hallo.
Herzlich willkommen. Neben mir Dan Miesen, ich bin Ingo Quendler.
Hallo.
Ja, Vera, du warst Radprofi und bist im Radsport heute auch noch verbunden und wir freuen uns da wirklich, ja, tiefe Einblicke zu bekommen. Einmal in deine Profikarriere natürlich und auch in deine Karriere heute, wo du ja viel mit dem Frauenradsport auch zu tun hast. Ja, Teammanagerin bist du. Du leitest eins der größten Rennen hier in Deutschland, würde ich mal fast sagen.
Das einzige?
Das einzige sogar. Das einzige Frauenrennen in Deutschland. Also die Thüringen-Rundfahrt wird sie genannt. Sie heißt, glaube ich, aber anders. Aber da kommen wir später zu. Genau. Also das wird sehr, 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 sehr spannend. Ja, bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, kurzer Hinweis von unserem Sponsor. Und dann fangen wir an mit einem kleinen Spiel. Heute wieder mit dabei AG1 als Sponsor dieser Sendung. Vielen, vielen Dank dafür. AG1, Nahrungsergänzungsmittel, 75 Inhaltsstoffe. Und ja, was ganz schön ist, das ist ein Pulver, was ihr in Wasser auflösen könnt. Ganz einfach, 250 Milliliter Wasser schütteln und trinken. Das heißt, du nimmst die Nährstoffe ja direkt zu durch das Trinken. In meinem Fall oft rühre ich es auch ins Müsli einfach rein. Ja, und das ist was anderes, als einfach nur eine Kapsel zu schlucken, wo man nicht weiß, so was drin ist.
Ja, wir fahren ziemlich gut darauf ab, dass es halt natürliche Sachen sind, die da drin sind und nicht so viele E-Nummern.
Genau, und dadurch, dass es natürliche Sachen sind, ist es überhaupt möglich zu sagen, ja, du hast Geschmack, du hast den natürlichen Geschmack da drin. Zum Beispiel spürt man eine leichte Schärfe vom Ingwer, wenn man es im Müsli drin hat und so weiter, eine leichte Süße von einigen Obstbestandteilen. Also richtig gut, einfach in der Anwendung und die natürlichen Bestandteile, ja, der Körper weiß, was damit anzufangen. Also ist auch die Aufnahmefähigkeit des Körpers ist natürlich ganz wichtig. Probiert das vielleicht mal aus, guckt euch vielleicht auch mal bei AG1 die Zutatenliste an. Ja, bei dem Link athleticgreens.com/enjoyyourbike gibt es auch ein spezielles Angebot für euch.
Genau, wenn ihr da drauf geht, dann unterstützt ihr nicht nur diesen Podcast, sondern kriegt dann auch noch 5 Travel Packs und ein ganzes Jahr ein Jahresvorrat an Vitamin D3.
Genau, dazu auch den Shaker und so einen kleinen Vorratsbehälter. Ja, also hier nochmal die Webseite athleticgreens.com/enjoyyourbike. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes und danke nochmal für die Unterstützung und jetzt geht's weiter im Programm. Ja, jetzt kommt das kleine Entweder-Oder-AB-Fragenspiel.
Weißt du, was das ist, ein AB-Spiel?
Wir nennen zwei Begriffe. Und du sollst dir einen aussuchen, darfst aber auch gerne im Gegensatz zu anderen Sendungen auch erläutern, warum und weshalb. Und du darfst auch skippen und sagen, nee, ich weiß gar nicht was. Okay. Wir sind da relativ human, aber vielleicht kommt schon der ein oder andere, die ein oder andere Idee raus. Naja, also das sei gespannt, was wir dich fragen. Aha. Willst du anfangen mit der ersten?
Die erste Frage ist, die Tour oder der Giro?
Die Tour. Mhm.
Dann haben wir die Thüringen-Rundfahrt oder die Tour de France?
Die Thüringen-Rundfahrt.
Das war ja eine Steilvorlage, oder? Naja, Frauenrennen oder Männerrennen?
Frauenrennen.
Aha.
Ein Tagesrennen oder Rundfahrt?
Rundfahrt.
Unterwegs sein oder zu Hause sein?
Zu Hause.
Das kam schnell.
Das ging schnell, ja.
Ja.
Profi-Radsport oder Hobby-Radsport?
Beides. Geht das?
Geht.
Zählt?
Zählt. Zählt. Hast du auch wahrscheinlich beides erlebt. Also ich glaube, meine, ja. Du bist auch heute noch aktiv, oder? Hobbymäßig.
Könnte besser sein.
lieber auf der Bahn oder lieber auf der Straße?
Straße.
Auch klare Antwort.
Bergankunft oder Sprintankunft?
Sprintankunft.
Teamplayer oder?
Teamplayer.
Brauchst du ja. Wenn die zweite Frage. Aber cool.
WM oder Olympia?
Olympia.
Hund oder Katze?
Katze. Also wir haben beides gehabt. Aber
okay.
Im Moment Katzen.
Entspannung oder Action?
Mein Umfeld würde sagen Action. Ich mag eigentlich eher Entspannung. Da habe ich ein bisschen zu wenig von. Entspannung.
Okay.
Pink oder grün?
Na, pink. Da kannst du auch pink oder dann.
Ja, ja, okay. Kopfsteinpflaster oder Asphalt?
Kopfsteinpflaster.
Aha.
Oh, okay.
Okay. Und zum Schluss hier. Radfahrerinnen oder RadfahrerInnen oder Radfahrer und Radfahrerinnen?
Ah, für mich sind es alles Radfahrer. Ich mag dieses Gendern nicht.
Radfahrer.
Ja.
Gut. Haben wir das auch geklärt hier.
Scheibenbremse oder Felgenbremse?
Ich kenne bisher nur die Felgenbremse und bin ab und zu mal schon mit Scheibenbremse gefahren, aber ich glaube, die ist deutlich besser und bremst viel schneller, also
okay.
Scheibenbremse.
Aber deine eigenen Räder sind alle noch auf Felgenbremse?
Ja, ich kriege jetzt erst am Ende der Saison ein neues Rose-Rad.
Okay. Sehr schön.
Da sind Scheibenbremsen.
Vom Team auch.
Genau.
Ja.
Ja. Prima.
Na dann, das nächste.
Ich habe keine Fragen mehr.
Wie, auf der nächsten
auf
Seite?
Auf meiner Seite ist nichts mehr.
Naja.
Ingo macht die restlichen Fragen.
Scheibenbremsen, das hatten wir eben, Schlauchreifen oder Tubeless-Reifen?
Schlauchreifen.
Ja, wenn du noch keine Scheibenbremse hast, funktioniert Tubeless ja auch noch nicht so, ne?
Dann
vielleicht nächstes Jahr ist das anders.
Genau.
Teamchefin sein oder Teamchefin haben?
Teamchefin haben.
Mhm.
Ist auch schön.
Mhm. E-Lastenrad. Jetzt klingelt das Telefon, haben wir nicht gehört. E-Lastenrad oder Kinderanhänger mit eigener Kraft?
Kinderanhänger mit eigener Kraft.
Okay.
Gut.
Also ich bin noch in der Situation, wo ich das mit eigener Kraft mache und auch gemacht habe.
Hast du auch wirklich so gemacht?
Also nicht mit, also mit Anhänger auch, aber sie saß halt viel hinten im Kindersitz drin. Mhm. Aber so einen Anhänger habe ich auch gehabt, wo sie drin saß, auch so lange noch. Das ist so eine kleine Zwecke. Die ist also so anderthalb Jahre erst her, wo sie das letzte Mal drin saß. Sie ist jetzt 7.
Okay.
Ja.
Cool. Ja, schön. Das war nicht schlimm, ne?
Nö. Könnt ihr weitermachen.
Nee, und dann würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen, ein paar Fragen zu deiner Karriere stellen. Du warst Radprofi von 1988 bis 2003, wenn ich richtig informiert bin.
Also ich habe 88, 87 angefangen, da bin ich natürlich nicht gleich Radprofi geworden, sondern bin Radprofi, ich glaube das war also 93, na gut, das war früher ja auch ein bisschen anders, ne? Da ist man, hat es das erste Mal die Möglichkeit gegeben, 93 zur Bundeswehr zu gehen, quasi ist man da schon Radprofi, weil man trainiert nur fürs Radfahren und arbeiten ist also Radfahren.
Also der aber, Staat ist dein Arbeitgeber im Prinzip,
ja,
die
genau,
Bundeswehr dann,
genau.
Ne?
Und es ist ja so, eigentlich ist es heute noch so, dass das ja bei den Frauen noch ein bisschen anders ist. Da fahren ja alle zusammen. Also egal, ob ich Profi bin oder Amateur, ich fahre ja, wir haben es gibt eine Lizenz, also ein Radrennen, sagen wir mal so, und dort können auch Profis teilnehmen. Und erst später gab es dann, ich glaube, die Profiteams haben sich dann so, wann waren das? 95, 96, 97 ging das so los, wo es auch Profiteams gab.
Für Frauen, vorher gab es noch gar keine.
Na, ich weiß gar nicht, wie das war. Das gab es immer Teams, aber so auf diesem Niveau, wo alle, wo das schon so professionell war, kann ich mich gar nicht erinnern, dass das da schon vorher, dann gab es mehr die Nationalmannschaften.
Okay.
Aber 88, da war ja die Grenzöffnung noch nicht da. Das kam ja dann sehr, sehr zügig. Bist du irgendwie in der DDR ist man auf dich aufmerksam geworden für den Radsport oder hast du gesagt, das ist mein Sport und hast dich selber ins Rampenlicht gebracht da?
Das war ein dummer Zufall. Also ich habe versucht immer mich zu bewegen, ob das Akrobatik, Trampolin, mal bei der Leichtathletik, also immer irgendwie in einem Verein, auch mal beim Reiten habe ich es versucht, weil ich fand es immer toll mit den Pferden und so. Und mein Klassenlehrer damals, da war ich ja noch in der Schule, der hatte immer gesagt, okay, am Wochenende, im Sommer war das ein, zwei Mal, wir machen jetzt am Wochenende eine Radtour, wer will mitkommen zu meiner Hütte, die ist 20 Kilometer weg gewesen. Mhm. Und da sind immer so ein paar, die sich gemeldet haben, lange nicht alle. Und ich war da eigentlich immer das einzigste Mädchen, die da mitgefahren ist und habe dann die Jungs halt auch abgehängt berghoch zur Autobahn hin. Heute kann man da gar nicht mehr fahren mit dem Fahrrad. Und der kannte einen Radsporttrainer und die haben sich unterhalten und das Mensch, hier ist eine, so stelle ich mir das vor, wie das gelaufen ist, eine Kleine, die fährt ganz gut Rad, fragt die doch mal, ob die in dem Verein fahren will, ob sie sich anmelden will. Und so ist das dann passiert und ich, ey cool, da krieg ich ein Rennrad. Oh,
ja, also
das war
klar,
so das
die Klassenfahrt
erste,
war ja mit Trekking oder mit normalem
Darmfahrrad in Grün. Also ja, das
gab's
war…
Gab es da in der DDR auch ein Einheitsmodell eigentlich? Oh, wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, es gab
viel,
eigentlich,
ne?
Nur zwei Modelle. Ja, die Herrenräder, also so ein Herrenrad, Diamant war ja die Marke.
Diamant ist doch, kennt doch jeder.
Das gab es auch als Damenrad und dann gab es ein Klappfahrrad. Okay. Das ist in der Mitte so mit so einem Schnellspanner gewesen und das legst, kannst du klappen und dann hat es überall in die Tasche gepasst sozusagen. Mhm. Und ich hatte ein Damenrad in grün, das weiß ich noch, aber auch spät gekriegt. Ja. Also
das heißt, du bist da schon mit dem normalen Damenrad kräftig weggefahren, einfach weil du den Bewegungsdrang hattest und dann hat der Klassenlehrer mal so einen Wink gegeben, hey, ja, die könnte doch Bock
haben. Genau, dann gab es einen Termin, wo wir uns dann vorgestellt haben mit meiner Mutti und dann haben wir uns da an der Radrennbahn in Erfurt angemeldet, im Andreasried, in dem Verein. Dann habe ich ein Rennrad gekriegt und dann ging das ganz langsam los. Da war ich ja auch noch im Nachwuchsbereich, 13 habe ich erst angefangen und dann ging es aber eigentlich gut vorwärts.
Und hast du dann irgendwann gemerkt, du kannst sowas auch gewinnen oder bist besonders gut? Irgendwann kommt ja dann wahrscheinlich dieser Punkt, na gut, man fährt nur mit und macht das so aus Spaß, aus Hobby und irgendwann merkt man, oh, also bei vielen Profis, die wir jetzt auch hier sitzen hatten, ist ja auch irgendwo so ein Gen drin,
man kann
über den Schmerz hinausfahren, besonders ehrgeizig zu sein. Was sind da so deine Eigenschaften, die dich dann da weitergeführt haben?
Also, wenn man noch Kind ist, sage ich mal, oder jugendlich, da, klar, man hat das Ziel, man möchte, damals war es Olympia, Weltmeisterschaft, fahren. Ich weiß gar nicht, ob ich damals in dem Alter schon daran gedacht habe. Zumindest wollte ich einfach Sport machen und mich bewegen. Und das ging eigentlich recht schnell, dass ich da auch quasi Blut geleckt habe und recht erfolgreich war. Das ist ja immer, ich sage immer, das ist das, dieses, wenn man erfolgreich ist, also das heißt, entweder man wird mal Dritte, so fängt es ja an, oder mal Zehnte, nicht, oder man gewinnt. Das sind ja so kleinere Rennen, noch nicht mal internationale Rennen, wenn man gerade mal anfängt, dann ist das wie eine Sucht. Also dass ich, so stelle ich mir eine Sucht vor, wenn man eine andere vielleicht nicht so eine gute Sucht hat, wo man, oh, ich will noch mehr, ich will noch weiter, ich will noch weiter. Diese ganz großen Gedanken waren da noch gar nicht da, aber dann war halt diese Sucht oder dieses Ziel, okay, ich will unbedingt zur Sportschule. Ich will zur Sportschule und dazu musstest du natürlich eine von den Besten sein in deinem Jahrgang. Und so weiter. Und dadurch, dass ich spät angefangen habe, war da die Entscheidung für das nächste Jahr schon durch, wie ich angefangen habe. Und dann bin ich quasi im September oder im Oktober, haben die dann noch eine Umschulung gemacht, wo ich dann mitten im Jahr dann noch hinterhergerutscht bin in der 10. Klasse.
Sportschule ist wie ein Internat.
Genau.
Hätte ich jetzt so verstanden.
Ja gut, das ist, ich habe in Erfurt gewohnt, dann muss man also auch nicht im Internat sein.
Bleibst
kann man
zu
auch
Hause?
Nach Hause fahren. Mhm. Ich habe das gewollt. Ich war im Internat. Das war also auch möglich. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ob die, die dort wohnen, unbedingt nach Hause fahren müssen. Das war auch gut so, weil da ist man untereinander und dann hat man auch in der Freizeit ist man zusammen und man konzentriert sich da wirklich auch nur auf den Sport. Vor allem ist die Schule halt. Der Stundenplan richtet sich halt nach dem Training.
Mhm, okay.
Naja, dann hast du 3 Stunden und dann um 11 fahren alle zusammen im Training ab und das ist dann schon alles auf den Sport. Das war früher. Mhm. Heute ist es nicht mehr ganz so. Da ist natürlich, was ich auch richtig finde, die Schule schon irgendwo auch oberste Priorität. Aber heute gibt es ja auch noch die Sportschulen. Ne? Ja, und dann bin ich zur Sportschule gekommen und dann ist man ja automatisch auch in der Nationalmannschaft, DDR-Nationalmannschaft.
Ach, dann ist man automatisch damit.
Ja, automatisch nicht, aber es kommen eigentlich nur die, die auf die Sportschule kommen. Das sind auch, also wahrscheinlich war ich vorher schon in der Nationalmannschaft. Das ist ja, heute ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so, ne? Dann ist man nicht automatisch in der Nationalmannschaft, aber früher waren das wirklich eigentlich nur die Besten, die da zur Sportschule gekommen sind. Also
das ging ja dann relativ schnell, wenn ich das jetzt so, das war ja dann.
Ja, deswegen, also ich habe da eigentlich, außer dann, wo ich aufgehört habe, wo ich da irgendwie in so einem Loch war, aber da kommen wir ja vielleicht noch hin.
Mhm.
Ja, also das ging eigentlich immer weiter und dann bist du halt bei der Sportschule. Dann hast du das letzte Jahr Juniorinnen, da hast du das Ziel, ah ja, okay, jetzt willst du endlich mal zur Weltmeisterschaft. Mhm. Ja, dann waren die ersten internationalen Rennen, du bist ja eine von den besten Juniorinnen gewesen, da ist ja logisch, dass du dann auch zu einer WM kommst. Da haben wir natürlich richtig einen auf den Deckel gekriegt, Krilatskoje in Moskau.
Wie alt ist man, wenn man letztes Jahr Juniorin ist? Wie alt ist man dann? Was ist das letzte?
15?
Ach, ich hätte gedacht, später noch. Nee. Okay. Ah ja.
Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wann ich in Moskau war, 15 oder 16.
Okay. Aber das ist ja schon ein richtiger Aufriss mit hinfahren oder wie auch immer. Ist man da hingefahren?
Wir
geflogen?
Sind geflogen.
Oi.
Das war das TU 134 oder wie dieses Flugzeug?
Aeroflot wahrscheinlich.
Oh. Ja, genau.
Ne? Okay.
Ja.
Aber das ist dann aber auch schon, also als 15-Jährige, 16-Jährige ist das ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Das ist doch schon das.
Das war gut. Das Jahr davor war die WM in Colorado. Da wäre ich natürlich lieber hingefahren. Ne? Aber oder das Jahr später, Egal.
Und was meinst du, habt keinen auf den Deckel gekriegt? Was,
naja, hast du gerade so gesagt? Ich bin 34. oder sowas geworden. Das war international erste in dem Jahrgang, also alle Juniorinnen. Wir sind ja sonst immer Frauenrennen gefahren. Und dann in Krylatskoje, das ist ja so ein, auch der Olympiakurs, glaube ich, von 1980. Mhm. Da geht es ständig hoch und runter und da haben wir natürlich auch keine Erfahrung und die Leistung war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber da hat er ganz klar die Erfahrung gefehlt. Mhm. Ja. Aber alles gut. Das war, viel weiß man da nicht, weiß ich da nicht mehr, aber ich glaube die letzte Runde, es ist so eine relativ kleine Runde gewesen, es ist sehr steile Berge, kurze steile Anstiege drin und wenn du natürlich dann später dann Profi bist, dann weißt du genau, wo deine Schwächen sind und dann weißt du auch, dass du den Berg einfach nur vorne reinfahren musst und dann bist du in der Mitte oben.
Ja, ja.
Und dann kannst du auch sprinten, aber wenn du natürlich in der Mitte reinfährst, dann bist du oben hinten.
Naja, das war jetzt ja dann eine Erfahrung von 2, maximal 3 Jahren, die du hattest.
Ja, aber auch nur eigentlich in der DDR mit Gleichgesinnten, mit den Frauen ab und zu und dann sind wir ab und zu mal auch in Tschechien gefahren.
Was so möglich war.
Was anderes war ja nicht. Mhm. Ne? Genau, das hat demnach nicht gereicht.
Naja, dann gut. Glücklicherweise gab es ja eine Grenzöffnung.
Ja. Ja.
Aber das heißt, es war viel eigener Antrieb. Du hast dann gemerkt, es macht dir Bock,
Ja. Bis
weiter. Oder gab es auch sowas, wo du gesagt hast, das sind jetzt meine Idole, meine Vorbilder? Oder war es eher so, naja, das Talent kam ja durch, weil du irgendwie dann doch scheinst ja ein Talent gehabt zu haben? Mhm. Meistens ist das ja dann bei dir wahrscheinlich die Initialzündung, oh, mal Dritter, mal Vierter, mal gewonnen, dass man überhaupt richtig sich engagiert. Aber Vorbilder?
Ja, für mich war das nie eine Frage. Halt, weil es natürlich immer weiterging. Ja. Wenn du mal so eine Stagnation hast, da denkst du dann vielleicht auch bewusst drüber nach, was machst du hier eigentlich? Mhm. Darüber, die Gedanken hatte ich eigentlich nie damals, weil es immer weiterging. Idole.
Jan Ulrich und so, die gab es alle noch nicht, ne? Und im Frauenradsport.
Die gab es schon, aber
nicht so.
Als Idol.
Ja, ich habe da eigentlich auch, also Idole sind jetzt nicht wirklich Personen gewesen, die mich da jetzt motiviert
Keine
haben.
Keine Vorbilder. So
Vorbild, also es gibt Menschen, wo ich sage, hey, das ist Wahnsinn, was die geleistet haben. Mhm. Aber dass mich das jetzt motiviert, eher, also das war wahrscheinlich der eigene Antrieb dann, ne?
Hattet ihr denn Berührungspunkte mit diesem Erik Zabel, Jan Ulrich, die ja auch aus der DDR kamen?
In den 90er Jahren, also dann später.
Später dann,
also
okay.
Ich war als Juniorin weniger, ja. Aber wenn ich jetzt überlege, bei der Junioren-Weltmeisterschaft, Ulle war da noch zu jung, aber ich glaube, Vogte war da dabei, von denen, die wir alle noch kennen. Und dann gibt es noch so ein paar, die dann auch Profi ein paar Jahre gefahren sind. Also da war schon auch einige dabei, die bei der Junioren-WM dabei waren in Moskau. Ich glaube, Vogte war auch mit.
Und das war ja so ein bisschen eine Kaderschmiede in der DDR, die viele, zumindest was wir so kennen, deutsche Profis rausgeholt haben. Du gehörst ja auch mit dazu. Wie siehst du das heute? War das ganz cool, so die Gemeinschaft mit der Schule oder so war das dann? Oder gab es da auch, wo man sagt, das ist jetzt ein bisschen kritisch zu sehen, weil die euch zu sehr getriezt haben?
Also ich beziehe das jetzt auf mich, was ich jetzt sage, weil das ist immer individuell und das ist, glaube ich, trifft nicht immer auf jeden gleich zu. Ich bin eigentlich grundsätzlich so als Sportlerin, widerspricht sich, ich war schon fleißig, ja. Ich hatte meine 30.000 Kilometer im Jahr. Oi. Da musste schon ein bisschen drauf sitzen.
30.000 Kilometer, jeder, der den Podcast hier hört, das ist ja, das schafft, also Wer schafft das? Also wenn die Leute 10.000 im Jahr schaffen, dann sind das schon die
Manche
Stars. Man
schafft das mit dem Auto nicht.
Ja. Ja.
Aber egal, ich bin davon überzeugt, dass es ohne Fleiß, viel Fleiß und auch viele Kilometer nichts wird mit erfolgreich sein. Ist so ein bisschen die junge Generation, viele denken, ich bin gut und muss nicht so viel investieren und dann wundern sie sich, wenn sie sich nicht weiterentwickeln. Das erlebe ich ja auch immer wieder.
Ja, aber das sind nicht die Olympiasieger und nicht die Weltmeister. Die haben viel
investiert.
Und die
fahren nämlich genauso viele Kilometer wie ich oder noch mehr. Mhm. Die ganz vorne da sind, Annemiek van Vleuten, ich glaube, die fährt nicht viel weniger Kilometer heute.
Ja,
geht nicht anders, bin ich davon überzeugt. Mhm. Aber wir waren jetzt woanders. Damals DDR, Striezen und so weiter. Trotzdem habe ich, also ich sage für mich, war das genau richtig, weil ich glaube, diese Eigenverantwortung, die auch heute junge Menschen schon haben, dieses, ich muss heute trainieren, wenn ich nicht in der Sportschule bin, sondern es gibt ja auch Einzelne, die sich das alleine organisieren über einen Verein und so weiter. Da ist ja keiner, der kontrolliert und dann, da wäre ich glaube, ich hätte mich dann nicht weiterentwickelt.
Hm. Du hättest dann gesagt, ach, lass mal 5 gerade sein, die 100 Kilometer fahren.
Ich wäre faul gewesen.
Ich brauchte das, also diesen Tritt in den Hintern im sprichwörtlichen Sinn, das war für mich eigentlich genau richtig. Manchmal fand ich eine Situation, das fand ich wirklich übertrieben. Ich meine, es hat mich jetzt nicht umgebracht, aber das sowas, finde ich, darf nicht sein. Ich habe mir damals aber auch keine Gedanken drüber gemacht. Wenn ich da eine Situation erzähle, da war ich auch noch nicht volljährig. Da sind wir trainieren gefahren und damals war es so, dass der Trainer immer hinterhergefahren ist. Wir waren zu zweit. Mhm. Ja. Kathi und ich sind Richtung Gotha 35, 40 Kilometer rausgefahren und dann wieder zurück und es war richtig kalt, also es waren Minusgrade. Mhm. Wir sind ja früher auch bis minus 15, minus 18 Grad gefahren. Mhm. Ja,
mit nicht der Kleidung, die es heute alles so
sagen,
gibt.
Sechs Paar Socken drüber, eine Tüte drüber, Überzug, Überzug und dann nach einer halben Stunde ist es halt kalt, da musst du ein Stück laufen oder schütteln und dann kannst du wieder eine halbe Stunde fahren. Und 2 Stunden haben wir da schon geschafft auf diesem Weg, aber egal, das... Heute sehe ich das ein bisschen anders, ob es das dann bringt, stelle ich so ein bisschen in Frage.
Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, aber, ja, heute mit
das,
Indoor-Training.
Na gut, das haben wir, das nicht, Rolle.
Ja, ja.
Aber da sind wir Rad gefahren, es war kalt und ich war an die Füße sowas von erfroren, sodass ich geheult habe und ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich bin abgestiegen, habe mich in den Straßengraben gesetzt und habe geheult und war fix und fertig, weil es einfach zu kalt war. Mhm. Das waren noch 20 Kilometer bis nach Erfurt ins Internat. Mhm. Und was macht mein Trainer? Er fährt weiter.
Lässt dich da sitzen?
Ja, der fährt mit Kathi nach Hause und lässt mich da sitzen.
Aber das ist vielleicht.
Und ich habe dann irgendeinen Handwerker, hat dann angehalten. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein Transporter. Der muss ja auch erstmal ein Auto, ein Fahrrad mitnehmen. Mhm. Und da bin ich dann irgendwie auch nach Erfurt gekommen. Also das fand ich, das ist unpassend. Weil wozu fährt er denn im Auto mit bei so einer Notsituation? Also
ja. Okay.
Kriege ich mich heute noch drüber. Und eigentlich heute wirst du sofort eine Anklage kriegen. Da wirst eine unterlassene Hilfeleistung.
Klar.
Ich weiß nicht, ein bisschen was wäre früher auch gegangen, aber.
Aber du musstest ja mit dem Trainer ja noch monatelang weiterleben, oder nicht?
Für mich war das nicht. Ich habe mir damals keine Gedanken drüber gemacht, dass es eigentlich falsch war, sondern du hast das hingenommen. Das ist so, du hast einfach versagt und also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, ey, wem kannst du das jetzt eigentlich erzählen, was der mit dir gemacht hat, sondern es gab ja so bestimmte Strukturen und Vorgaben und da habe ich nicht drüber nachgedacht, ob ich da jetzt nicht hätte auch mal dem einen auf den Deckel geben können.
Das heißt, das war dann erst im späteren, als du dann reifer und selbstbewusster wurdest, wo du überhaupt gesagt hast, das war ja eigentlich Mist.
Ja, wenn du dann immer wieder gefragt wirst in Interviews oder einfach auch mal drüber sprichst, weil es die Leute interessiert, dann kommen halt die Gedanken hoch. Ich sage, eigentlich.
Finde ich ja interessant, dass es noch so prägend im Kopf ist, wo du ja sagst, das habe ich wie aus dem Kaliber, kann ich mich daran erinnern.
Ja.
Mhm.
Oh. Da gibt noch ein paar andere Situationen, aber das ist.
Aber das ist die einschneidendste.
Das ist,
Ja, gut.
Hat aber bei mir so einen Geschmack wie, ich setze da Härte an, ne, als Trainer und das macht vielleicht die Athleten, Athletinnen dann auch noch härter, bin ich aber auch 50-50, ne? Also vielleicht bin ich eher.
Naja, du hast ja auch im Schwimmkader hast du auch deine.
Aber trotzdem ist es so, du bist ja ein junges Mädchen und wenn du eingefrorene Füße hast, was wollen wir denn jetzt darüber diskutieren? Da brauche ich jetzt ja auch eigentlich nicht, also wie das jetzt gar nicht aufwärmen, ist ja. Was macht es dich härter, wenn du lernst, dass du mit eiskalten Füßen jetzt im Straßengraben sitzen bleibst?
Ja.
Also das bringst du
noch nicht. Naja, du bist ja wahrscheinlich nicht eine gewesen, die gesagt hat, ja, ich mache jetzt mi und so weiter. Du warst ja hart im Nehmen,
wenn du in der Kälte fahrst. Wenn es die Vorgabe gab, dass, also ich meine, dann brauchen wir auch nicht mit dem Auto mitfahren, dann, wozu ist das Auto da?
Wie war denn der Übergang?
Ach, der war mit dem Auto hinter euch.
Ja, klar. Ist im Auto, der hat die ganze Zeit uns auf
deswegen
die Hintern geguckt.
Deswegen hätte er ja auch mal sagen können, setz dich mal ins Auto, dann wird dir wieder warm. Also das Heulen wird ja nicht aus, also heulen tut man ja nicht einfach mal so, ne?
Aber ich war natürlich da, das ein paar Jahre später, als ich dann wirklich erwachsen war und dann auch Profi war und mich dann selber organisiere auch, da, wenn es dir kalt an die Füße war, da warst du ja dann auch oft alleine unterwegs, da bin ich ja auch noch gefahren bei Kälte. Da bist du halt abgestiegen und ein Stück gerannt. Damals bin ich nicht auf die Idee gekommen. Da habe ich mich nur in den Graben gesetzt und geheult. Das hätte er ja, hätte er das gesagt.
Das hätte er ja mal erzählen können, dass es da Tricks gibt. Ne?
Ja.
Klar.
Ja, ja.
Aber im umgekehrten Sinne, hattest du denn in der Zeit auch irgendwie Mentoren, Trainer, wo du dann sagst, das war richtig positiv, dass du sagst, da war jetzt einer, der dich auch an die Hand genommen hat vielleicht, oder ist das viel aus dir selber gekommen?
Das ist eigentlich, wir hatten einen Trainer, klar, nachdem wir den Trainer gewechselt haben, weil wir dann in die Erwachsenenklasse gekommen sind, habe ich einen Trainerwechsel gehabt und der hat mich dann eigentlich recht lange betreut. Das war früher, glaube ich, einfach so der Trainer, der Mentor, der eigentlich für alles da ist. Ich habe immer wieder gesagt, vor kurzem auch erst, das Verhältnis zum Trainer ist damals, ich glaube, das müsste heute vielleicht auch noch so sein, wobei heute hat bei einem Profisportler hat man 5 Ansprechpartner, glaube ich. Ja. Aber das ist ja so eine gewisse Hassliebe. Ne? Mhm. Also für mich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Eigentlich tust du den hochgucken und das machen wir und damals. Mhm. Ja. Und dann hast du den, weil der halt das auch wieder alles auf den Punkt bringt und dich nervt und von dir fordert, wo du auch diskutierst, nee, geht nicht. Und das war auch immer so mein Spruch, geht nicht. Und er, geht nicht, gibt's nicht. Mhm.
Das muss aber auch ein Trainer sagen.
Ja, ich weiß.
Er muss dich ja aus der Reserve.
Aber er hat es geschafft, mit mir und ich glaube mit ein paar anderen auch, dass dann, du musst natürlich auch irgendwo, ich glaube, du musst deinen Trainer voll akzeptieren und auch mögen und auch, wie, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken, Hassliebe. Liebe ist zu viel gesagt, aber sonst funktioniert das nicht, sonst erreicht er dich nicht und dann nimmst du dir das auch nicht an, du denkst ja gar nicht drüber nach, wenn der dir was sagt, du sollst es machen, dann ist das in dem Alter so, dass du gar nicht drüber nachdenkst, du machst das einfach. Ja,
ist wahrscheinlich damals auch wahrscheinlich ein autoritärerer Führungsstil gewesen als heute, wo man mit Athleten vielleicht noch mehr kommuniziert. Wobei im Jugendalter, klar, der Trainer hat ja immer irgendeinen Plan im Kopf und sagt, so muss es laufen. Ne?
Aber der hat das nicht so, also der war der zweite Trainer dann in dem Frauenbereich, der war eigentlich, also autoritär ja, aber da habe ich jetzt keine schlechten Erinnerungen, aber hart, mussten wir trainieren, ja. Aber das stelle ich vieles nicht in Frage. Man gibt sicher auch andere Wege, oder weiß ich nicht, ob sie sicher gibt. Heute wird ja anders trainiert oder auch ist es mehr von sich raus, wie das entsteht. Aber ich fand das für mich genau richtig gesagt.
Wie war denn da der Übergang trainermäßig, wenn jetzt die Wiedervereinigung da war, dass jetzt, war das dann so stumpf, jetzt übernimmt die BRD auch unseren ganzen Leistungssport, übernimmt man die Trainer oder schmeißt die alle raus? Wie war der Übergang dann zum Bund? Also wie war dann die nächste? Also es ist ja eine spannende Phase eigentlich, wenn man sagt, jetzt vereinigt sich nicht nur Deutschland, sondern auch trainermäßig müssen wir jetzt ja eine Lösung finden.
Also ich glaube, da war bei uns eigentlich, hat man das nicht so gemerkt. Das ging eigentlich reibungslos über. Wir waren damals in Berlin auf der Winterbahn 89, wo dann die Grenzen dauerhaft auf, genau. Da weiß ich noch, da haben wir an einem freien Tag oder nach dem Training sind wir dann an die Grenze gefahren und hatte gesagt, so jetzt könnt ihr mal 2 Stunden oder 3 Stunden gucken gehen und haben wir Geld gehabt, ein paar Euro oder Mark. Im Nachhinein hat er dann noch gesagt, ich hatte gehofft, dass alle wiederkommen. Keiner wusste.
Ach ja.
Ach,
keiner
krass,
wusste, machen
stimmt.
Die dann 3 Tage wieder zu oder eigentlich weiß gar nicht, ob er das hätte überhaupt gedurft mit uns. Irgendwann später hat er mal gesagt, ich habe so gebibbert, dass da alle wiederkommen.
Weil er hätte richtig einen Einlauf gekriegt.
Ja, na klar.
Gut, aber offene Grenze, offene Grenze.
Ja, aber keiner wusste, wie es kommt. Also damals war es noch nicht klar, dass das so bleibt und dass das dann für immer. Ja, hätte ja auch, weiß ich nicht, das war Wahnsinn eigentlich.
Ich meine,
ich habe das, irgendwie ist das so wie so im Nebel alles so an mir vorbeigegangen, nahtlos übergegangen. Ich habe mir darüber ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht, dass ich jetzt weggehe nach Westdeutschland oder sonst wo.
Also jetzt keine Fluchtgedanken.
Kein Thema.
Okay. Nie. Auch nicht in der Zeit vor dem.
Nee, ich glaube, da war ich einfach noch zu jung. Ja, ich meine, ich bin 89 in die Frauenklasse gekommen. Das war Juniorin. 89 war ich mein letztes Jahr Juniorin und 90 war Frauenklasse. Also es war eigentlich auch genau die Zeit, wo dann sowieso
die Post abging.
Alles offen war dann und wir dann ja auch international unterwegs waren. Die einzige Herausforderung, die ich dann hatte, und da hat sich ja glücklicherweise das auch für mich dann entschieden, und zwar hatte ich dann eine Ausbildung angefangen, 90 oder 89 schon, da war ich nie da und musste dann 90 nochmal anfangen und das war aber gut. Das hieß damals Textilfachverkäuferin und nach der Wende hieß es dann Kauffrau im Einzelhandel, IHK-Abschluss, musste aber noch ein Jahr länger machen, also habe ich 4 Jahre, ein Jahr umsonst, weil ich nie da war und dann ein Jahr länger, weil den kaufmännischen Abschluss. Aber für mich war eigentlich wichtig, dass ich Rad fahre. Ich habe das ja nur nebenbei gemacht.
Ich finde den Satz herrlich, ehrlich. Hab die Ausbildung begonnen, war aber nie da.
Ja, das war wirklich so. Es waren keine Noten auf dem Zeugnis und dann musste ich nochmal anfangen. Und dann habe ich mich für die trotzdem Verlängerung, also Kauffrau, entschieden. Und da war für mich das Allerwichtigste, dass ich weiterhin Möglichkeiten habe zum Trainieren.
Ja.
Dass ich, weil wenn ich da hätte, das sage ich auch so ehrlich, wenn ich da hätte voll arbeiten müssen, meine Ausbildung voll machen, heute machen das einige trotzdem nebenbei, Hut ab.
Aber nicht mit 30.000 Jahreskilometern.
Nee, das haben wir dann auch später, das ist ja dann gewachsen. Aber wenn ich das hätte leisten müssen, Schule gehen und Praktikum ist ja Arbeiten, 8 Stunden, ganz normal wie so ein Erwachsener, dann glaube ich, hätte ich geschenkt. Da glaube ich.
Der Fokus muss auf Sporttraining sitzen.
Ich habe dann den Wolfram Kühn, der ist auch mal Rad gefahren früher, der hat einen Radladen eröffnet und der hat dann gesagt, du kannst bei mir die Ausbildung machen und da war ich also quasi 2 Stunden arbeiten und dann bin ich trainieren gefahren. Okay. Also und 93 kam ja schon die Bundeswehr. Also das ist, glaube ich, auch, wenn ich dann so gucke, ganz viele, die da einfach das auch nicht, ja, so wie ich dann auch auf der Strecke geblieben wäre, die dann einfach nicht weitergemacht haben.
Die Bundeswehr ist die klassische Sportförderung Bundeswehr gewesen.
Das heißt, Ausbildung abgeschlossen und dann Sportförderung über die Bundeswehr.
Genau, da ging das gerade los. Ich glaube, es war das erste Mal möglich, 93, zumindest bei uns im Radsport. Das war natürlich dann lustig, gell? Mit Grundausbildung, ich weiß nicht, ob das heute noch, und 3 Monate, heute machen die das in 4 Wochen, ich weiß auch nicht, ob die Sportler das heute noch so machen müssen.
Aber danach warst du ja auch voll auf Sport fokussiert,
ja.
Also das war ja nichts mehr mit…
Das war trotzdem wie, es war ja wie Ferienlager, nur in Uniform, ne?
Ferienlager.
Das ist das Zitat, was wir gleich vorne einblenden, ne? Bundeswehr ist wie Ferienlager, nur mit Uniform, der ist nicht schlecht.
Ja, aber ist das nicht die Befreiung? Es kommt zumindest mal Geld aufs Konto und ich kann trotzdem voll Sport machen. Das ist doch das, was du brauchtest oder was jeder Sportler letztendlich braucht, eine finanzielle Sicherheit, dass er trainieren gehen kann.
Ja,
aber,
das war Luxus.
Aber ist das dann auch die einzige Chance gewesen, um als Frau oder vielleicht auch als Mann, der vielleicht nicht in der ersten Reihe ganz vorne steht, überhaupt vom Radsport zu leben?
Na gut, damals hat man sich ja noch irgendwie anders organisiert, vom Radsport zu leben. Das wurde dann eigentlich erst später auch wichtig. Ich meine, ich war noch jung, ich hatte einen Freund, der hat alles bezahlt. Ich habe Geld von meiner Mama gekriegt,
okay.
Ein bisschen Ausbildungsgeld. Also ich hätte, selbst wenn ich da bei der Bundeswehr nicht reingekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich einen anderen Weg. Klar, irgendwann brauchst du natürlich monatlich auch ein bisschen mehr Geld. Wenn die Erfolge dann nicht weitergegangen wären, dann hätte sie sowieso aufgehört.
Mhm.
Aber der Fokus war für mich klar. Ich war auch da in der Nationalmannschaft, das lief. Ich war eine der Besten und von daher habe ich eigentlich nie an was anderes gedacht.
Mhm. Okay.
Immer eigentlich nur an das Radfahren gedacht.
Mhm. Na gut, ein sicheres Einkommen bei der Bundeswehr, es hilft ja dann trotzdem, wo man sagt, okay, man hat.
Auf alle Fälle, das war wichtig.
Mach doch den Kopf frei, oder nicht?
Na klar. Auf alle Fälle.
Wie ging dann das los so mit deiner Profikarriere? Was waren so deine Erfolge? Was war dein erstes Rennen, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich hier international auch vielleicht mal was gerissen? Oder warst du eher die Helferin oder warst du die im Rampenlicht stand? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir hatten, mein Freund Stefan und Thorsten Schöwitz, noch ein Kumpel, ich hatte so einen Kreis um mich rum, die haben sehr Interesse gehabt, mich weiter nach vorne zu bringen. Und wir hatten damals schon ein Team gegründet, Das haben die Jungs alles gemacht mit Sponsoren. Also es war dann eine Renngemeinschaft, Thüringen hieß die, mit L-Tour. Das war hier einmal auch auf den Bildern drauf als Sponsor. Und hatten wir da so ein bisschen Budget und haben im Prinzip Mädels zusammengeholt, die, wo wir dann Radrennen fahren können. Das war dann so, wie es nebenbei gelaufen ist, neben der Nationalmannschaft. Zu der Zeit war das auch so, dass wir...
Da ist L-Tour.
Genau. Mhm. Dass viele Rennen, die besten Rennen eigentlich immer mit der Nationalmannschaft, waren ganz viele Rennen mit der Nationalmannschaft, die damals gefahren wurden. Mhm. Und hier sind wir wirklich eigentlich nur Vitamals Cup, hieß der früher, wie heute Bundesliga-Rennen, wo so kleinere Rennen, die wir dann in dem Team gefahren sind. Auch die Thüringen-Rundfahrt, die sind wir dann auch in dem Team gefahren. Und das ist dann eigentlich so die Ebnung, Weiterentwicklung gewesen, bis 96 war ja Olympia, wo ich dann Vierter geworden bin, auch nebenbei in diesem Team noch gefahren, sonst alles mit der Nationalmannschaft. Und ich weiß nicht, wie gesagt, wann es die ersten richtigen Profiteams gab. Davon leben ist ja immer noch eine andere Sache. Dann bin ich 97 die WM gefahren. Ich weiß gar nicht, wo die war. In Lissabon? Nee, in Sizilien? Ja, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. 97. Und da habe ich Alessandra Capellotto kennengelernt, vorher schon so ein bisschen. Und die hatte mich gefragt, hast du nicht Lust, bei mir im Team zu fahren? In Italien. Und das habe ich dann aufgegriffen. Und damals war es sogar noch so, muss ich entscheiden, war das 97? Nee, es war 98. Musste ich sogar entscheiden, Bundeswehr oder Profiteam. Aha. Heute geht das nicht mehr. Und deswegen bin ich dann 98, also erste Saison Profi, bin ich bei der Bundeswehr raus. Das fand ich schade. Auch damals, die Wintersportler konnten beides machen. Bei uns ging das nicht. Wenn du Profi bist, darfst du nicht mehr beim Staat angestellt sein.
Okay.
Ist das heutzutage so?
Heute ist es nicht mehr so. Heute sind alle.
Aber das war ja schon nach Olympia. Olympia Atlanta war 96.
Genau.
Wann kam denn mal so die Nominierung, dass du nach Olympia kommen kannst? Und der so, wir hatten ja auch Mike Kluge hier, der dann so gesagt hat, naja, so Olympia ist schon auch eine große Nummer. Muss ja dann auch irgendwie so.
Also das war so 94, 95 ist dann das Ziel gewachsen, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, weil ich ja war auch vorne dabei, war deutsche Meisterin, bin eigentlich da so mit eine der Leistungsträgerinnen gewesen, auch also in der Nationalmannschaft. Bei den Weltmeisterschaften 93 war ich, das war in Oslo. Mhm. Da war ich mal in der Spitzengruppe drin, bis eine Runde vor Schluss. Dann bin ich, glaube ich, nur noch Zehnte geworden im Straßenrennen. Ja. dann war 94 war Sizilien, da war es sogar, gab es ein Mannschaftszeitfahren noch. Oder nur einmal, weil doch gab es das 93 auch, das weiß ich gar nicht. Da sind wir knapp an der Medaille vorbeigefahren. In dem Straßenrennen bin ich Zwölfte geworden. Das war richtig schwer. War ich gut. Also recht zufrieden eigentlich trotzdem. Also man hat schon gemerkt, dass ich auch international da vorne dabei sein kann. Und 95 hatten wir dann, der Bundestrainer war ja, wie gesagt, viele Nationalmannschaftseinsätze. Da hatte der Bundestrainer gesagt, wir bereiten, war in Kolumbien. In Kolumbien war die WM in 95. Und diese WM war ausschlaggebend für die Nominierung für die Olympischen Spiele 96, für die Nationen. Na, und wir haben da ein Höhentrainingslager gemacht in dem Jahr in St. Moritz und waren erstmal wandern 4 Tage mit Muskelkater ohne Ende. Ich weiß nicht, ob das richtig war, wenn du dann ins erste Radtraining einsteigst und dir alles wehtut.
Vom Wandern, das ist ja eine andere Bewegung. Also Höhentrainingslager ist ja gut, aber Wandern?
Anpassung, also ich fand es gut, wir haben die Gletscher gesehen und es war wie so Urlaub. Aber ob das, weiß ich nicht.
Also
keine
du
Ahnung.
Wusstest schon ein Jahr vorher, it's happening, das wird passieren. Olympische Spiele ein Jahr später.
Nee, wusstest du noch nicht? Wusste ich nicht, das will ich gerade erzählen. Das war spannend. Das wusste ich wirklich erst 4 Wochen vorher.
Vier Wochen vorher? Warum so spät?
Weil, deswegen erzähle ich das jetzt gerade. Kolumbien ist ja in der Höhe, deswegen Höhentrainingslager vorher. Wir haben uns alle gut vorbereitet. Dann waren wir ja noch, ich glaube, wir waren da insgesamt 6 oder 7 Wochen unterwegs, weil wir vor der WM noch in Colorado waren, auch nochmal in der Höhe.
Auch hoch, genau.
Genau, also eigentlich haben wir alles dafür getan, dass wir gut fahren und wir sind alle richtig kacken gegangen. Also
Kolumbien
die beste
war
Platzierung
ein Flop.
War 50 oder so.
Okay.
Und wir waren nicht nominiert.
Ach
es gab
so,
keine,
es gab
ich glaube, die
so.
Männer sind auch nicht besser gefahren, die Deutschen. Also die haben das ja auch ähnlich gemacht. Von der Vorbereitung her, das war gleich, mehr oder weniger. Und die waren auch alle nicht gut. Also da sind wir richtig, richtig baden gegangen bei der WM. Und dann war eigentlich erstmal klar, dass wir keinen Platz haben.
Oh.
So, und dann startet das die Saison 96. Und ich habe nochmal einen Schritt weiterentwickelt, Und dann gab es halt internationale Rennen, die erste Rundfahrt im Frühjahr, Tour de l'Aude, da bin ich ganz gut gefahren. Ich glaube, da war ich in der ersten 15. Gesamtwertung, 10. oder 8.
Mhm. Im Frühjahr wahrscheinlich.
Die ist immer im Mai gewesen, Anfang Mai, glaube ich. Mhm. Ich habe sie gehasst. Schlechte Straßen und...
Ja. Damals noch mit ganz dünnen Reifen.
Ist das heute anders?
Naja, heute fahren wir ja 25er Reifen, das war damals noch nicht so.
Damals war doch
ja, 21. Ja, aber nur wenn du wirklich schlechte, wenn du Kopfsteinpflaster und so dabei hast, aber in einem richtigen Rundfahrt fährst du da 25er Reifen?
Ich glaube mittlerweile beim ist das Giro? Schon.
Die manche oder? Fahren schon 28.
Oh ja, also.
Echt?
Naja, also.
Okay, da bin ich
25
nicht mehr,
ist glaube ich schon so.
Da bin ich nicht mehr up to date. Egal, auf alle Fälle haben wir uns im Frühjahr eigentlich ganz gut verkauft, auch als Deutschland. Das war ja das Ziel, dass Deutschland eine Wildcard kriegt und zumindest einen schicken kann.
Okay.
Eine. Mhm. Ne? Und dann war die Mallorca-Rundfahrt. Da habe ich, das war 10 Tage nach der Tour de l'Aude, die Form meines Lebens gehabt sozusagen fast. Weil da habe ich 2 Etappen gewonnen und ich habe die Rundfahrt gewonnen und damit stand eigentlich mehr oder weniger fest,
das ist
dass
das
ich
Ticket.
Noch nicht wusste, dass das das Ticket war. Dann gab es noch eine deutsche Meisterschaft, die auch wichtig war. Übrigens ist kurz nach der Mallorca-Rundfahrt meine Mutter gestorben. Die habe ich dann nicht nochmal gesehen. Die hat das noch mitgehört, dass ich gewonnen habe und dann bin ich aber heimgekommen. Dann habe ich sie nicht mehr gesehen.
Auch schwierig, oder?
Das ist ja
habe ich 3 Tage
hoch
nicht
und
trainiert.
Tief zugleich.
Ja. So
Rundfahrt
war auch die
gewinnen,
Überschrift
Mutter.
In der Bildzeitung. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und die anderen haben geschrieben, vor Siegesfreude, Mutter stirbt oder irgend sowas.
Ja, das ist ja Schicksal hoch 10, ne? Das ist
aber ich muss sagen, ich habe da 3 Tage nichts gemacht und dann war ich mit meinem Fokus, ich wollte halt unbedingt da trotzdem, das hat mir, glaube ich, auch viel Kraft gegeben, mein Sport zu der Zeit, dass ich da einfach. Vielleicht habe ich auch nicht so richtig getrauert. Also ich habe getrauert, aber für mich, so wie ich es brauche. Und mein Ziel war, ich zeige es meiner Mama, ich bin für meine Mama da, ich fahre für die, die guckt zu, ich bin eigentlich nicht gläubig, aber trotzdem habe ich dann immer gesagt, ich mache das für sie. Und ich fahre für sie, ich hole mir das Ticket für sie. Also das hat mich so, irgendwie trotzdem war ich da.
Das ist bei vielen
stark.
Sportlern so, ne? Auch,
stark.
Auch sieht man ja auch bei Zieleinläufen, wo dann nach oben gezeigt wird, wo dann weiß, da ist jetzt ein Freund oder ein Elternteil oder wer auch immer, was man denn als Motivation nutzt, vielleicht auch als Ventil, um damit klarzukommen, gleichzeitig auch eine Motivation und ja, man fährt ja da wahrscheinlich dann auch ganz oft im Kopf mit.
Ja, auf alle Fälle. Ja. Dann gab es die deutsche Meisterschaft, die ja auch noch wichtig war. Da war ich, war von allen die Beste, aber es war nicht schwer genug. Ich hatte in der Spitzengruppe eine dabei, das war die Viola Paulitz damals. War hier, glaube ich, mit auf dem Bild drauf. Wir sind da vorne weggefahren und sie immer nur an meinem Hinterrad dran. 50, 60 Kilometer und dann wäre ich natürlich Zweite. Weil ist erstens eine Sprinterin, ich konnte sie nicht abhängen, berghoch und die übersprintet mich.
Aber die Nominierung für Atlanta war durch die Rundfahrt eigentlich.
Ja,
Mallorca.
Aber ich habe ja Angst gehabt trotzdem, ja, wenn ich. Okay. Und sie hat gehofft, weil jetzt mal ehrlich, welche Sportlerin, also ich könnte das nicht als Sportlerin, wenn ich 60 Kilometer hinten drauf hänge und hinten sitzt die Jury, der BDR und alle da. Und ich übersprinte dann diejenige, die ganze Zeit von vorne fährt. Das
nee,
ist ein
No-Go, ne?
Finde ich.
Aber es machen, aber es ist immer wieder vorgekommen. Ne?
Aber fragt jemand, wir hören es raus und es ist ganz klar, dass der Stachel da sitzt, aber fragt irgendjemand, wie es zu dem Sieg gekommen ist?
Nee, ne? Natürlich nicht.
Am Ende des Tages ist das eine traurige Antwort.
Ja, ne? Am Ende, Radsport ist halt so, das weiß ich selber. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Aber am Ende ist es gut. Mir ist ja trotzdem wichtiger das Ticket nach Atlanta als
die deutsche Meisterschaft.
Genau. Und dann, ja.
Aber vier Wochen vor der vor den Olympischen Spielen erst die Nachricht, du bist dabei.
Ja.
Wie war das denn?
Quasi unmittelbar an dem Tag, wo wir die Trauerfeier hatten.
Das ist ja eigentlich nicht zu glauben, krass.
Ja. Mhm.
Das heißt, das war auch wieder so ein Punkt, wo man ja gar nicht hätte, seine Freude gar nicht so richtig zeigen durfte, konnte vielleicht, ne?
Oder hast du dich für die Mama gefreut?
Na klar.
Ja.
Dass sie sagt, Mensch, da kannst du stolz auf mich sein.
Kann ich gar nicht beschreiben. Das ist...
Ja. Wir wollen da jetzt auch nicht rumrühren, ne?
Ich kann es nicht beschreiben. Es ist schlimm und schön. Hm. Himmelhoch jauchzend.
Und dann Olympia selber, wie war da die Erfahrung? War das dann wirklich so, man hört ja von Leuten, die sagen, Mensch, viel unspektakulärer, als es eigentlich war? Oder war es wirklich so, das Ding, wo du gesagt hast, das wirst du nie vergessen da durch Stadion und Fackel und alles?
Ich fand das richtig gut. Also Eröffnungsveranstaltungen habe ich mir im Fernsehen angeguckt, weil wir sind, glaube ich, 2 Tage später oder so schon dran gewesen.
Mhm. Nicht die Beine kaputt latschen.
Nee, genau. Das, klar, hätte man machen können, wäre sicherlich noch beeindruckend. Nee, stimmt nicht. Wir saßen im Stadion. Wir haben Plätze gehabt.
Ach, okay,
wir haben
cool,
gesessen und haben auf der großen Videoleinwand gesehen, wie Muhammad Ali
angezündet
hat. Also das war schon, da kriege ich heute noch Gänsehaut. Also ja, das war schon beeindruckend. Ja, und dann auch das Ganze mit dem Olympischen Dorf und dass auch mal die ganzen großen Sprinter in der Leichtathletik und alle Sportler da zusammen, sind alle gleich. Das ist schon schön gewesen. Das war schon richtig toll.
Cool.
Na? Am Ende habe ich trotzdem nur an meinen Sport gedacht. Heute habe ich da auch, wo ich sage, wärst du noch mal ein bisschen länger geblieben. Ich wollte halt nach Hause.
Ernsthaft, gleich nach Hause wieder.
Ja, und ich hätte das Zeitfahren noch fahren können, hatte aber kein Zeitfahrrad mit. Und ich bin dann nach dem Straßenrennen gefragt worden, fährst du noch das Zeitfahren, würde man gern wollen. Wir gucken, wie wir das alles hinkriegen. Und will ich nicht, ich will nach Hause.
Okay.
Wo ich sage heute, bist du nur blöd gewesen. Ey. Zu Hause bist du noch so viel. Aber alles gut. Es war schön.
Die Frage unterwegs zu Hause hatten wir ja ganz
am Anfang. Ja, zu Hause.
Ja. Und naja, man ist ja als Sportler so viel unterwegs. Und ich ziehe ja den Hut, oder am Ende muss das jeder selber wissen, vor denen, wenn man lange Sportler ist und viel unterwegs ist, und dann aufhört und gleich in ein Team geht, wo ich auch wieder eigentlich nur unterwegs bin, als sportlicher Leiter oder
klar,
sonst was, das musst du echt so wollen.
Mhm. Also dauerhaft on the road.
Ich wäre für mich nichts, aber die muss es auch geben, alles gut, ne? Mit Familie geht es ja dann eigentlich auch nicht mehr so richtig, oder
du bist
man
ja
sitzt nur alleine zu Hause dann, die anderen. Und in dem Olympischen Straßenrennen war es noch so, weil ich habe eigentlich immer dieses schlechte Wetter gehasst. Ja, Regen im Frühjahr oder bei der Tour de l'Aude im April, Mai, da ist ja auch oft immer schlechtes Wetter, wenn du dann so rausguckst. Oh, das war für mich immer schon, da hast du das Rennen schon verloren. Mhm. War ich da eigentlich immer kein, das wollte ich nicht, habe ich gehasst. Und in Atlanta hat es auch geregnet. Und da habe ich das erste Mal, zumindest so Erinnerung, habe ich gedacht, okay, Vera, also machst du dir jetzt nicht kaputt, schon von vornherein, dieses Rennen. Das machst du nicht. Du schaffst das, das wird heute. Und denk einfach nicht drüber nach und gib Gas und mach das Beste draus. Es hat dann zum Glück auch funktioniert.
Ja,
obwohl sie reihenweise in den Kurven weggerutscht sind, weil das war wie Schmierseife.
Ja, klar.
Also es ging jede Runde. Ja.
Ja, war das denn wahrscheinlich auch eins deiner erfolgreichsten und beeindruckendsten Jahre dann gewesen, ne?
Ja. Ja.
Und wie ging das dann weiter? Du bist dann ja Profi geworden, 97.
Aber da warst du jetzt ja nicht in einem Rad-Profi-Team. Das kam ja danach.
Die gab's, ich weiß nicht,
genau,
ob es die damals schon so gab.
In Italien später erst, ne?
Es gab Radsportteams.
Ja. 2 Jahre später, hat sie ja gesagt.
Ja.
Genau.
Es gab Radsportteams, die waren in Italien, vor allem in Deutschland gab es das ja sowieso nicht, aber in Italien gab es schon größere Teams wie Sanson und so weiter und Cappellotto, ihr Team, die waren da schon unterwegs. Aber ich glaube, das hat sich dann erst so gebildet, dass die dann immer mehr Sponsoren bekommen haben. Die waren damals genauso wenig Profi oder davon gelebt wie wir, glaube ich nicht.
Also dass wirklich ein Einkommen ist, kann man nicht sagen. Oder?
Na, die vorne, also naja, das kann ich jetzt gar nicht so bestreiten, weil wenn du international vorne gefahren bist, hast du schon, wenn du sogar noch das Bundeswehrgeld dazu zählst mit meinen Sponsoren, was wir da aufgerissen haben, dann konntest du da schon gut von leben. Also ich habe Ich sag mal, ich habe mal hochgerechnet mit den Sponsoring-Einnahmen, die wir da hatten.
Musst du gar nicht so genau sagen.
Da lag ich bei 10.000 Mark im Monat, wenn ich das runterrechne.
Das ist schon viel Geld, ja.
Das hast du nicht, wenn du normal arbeiten gehst. Genau. Damals zumindest schon gar nicht. Also das war dann schon gut. Ja. Aber halt einzeln, das hast du dir selber mit, wenn du, entweder hast einen Manager, das ging ja dann auch erst später, oder mein Freund und mein Kumpel und versucht dann eben dort ein paar private Sponsoren zu finden.
Ja, also.
Und dann Italien ging es weiter, bist du weiter gefahren. Wie hat sich deine Karriere weiterentwickelt? Wie ist es dann zum Ende gekommen?
Ja, dann bin ich ja noch ein paar Jahre Weltmeisterschaften gefahren und eigentlich wollte ich ja dann 2000 auch wieder die Olympischen Spiele fahren. 99 hatte ich ein richtig gutes Jahr auch, da bin ich auch nach der Tour. Also ich brauchte immer viele Rennkilometer und deswegen stelle ich das so, wie wir das gemacht haben, so viele Grundlagenkilometer, das stelle ich schon so ein bisschen in Frage heute. Ich würde es heute ein bisschen anders machen. Mhm. Nicht grundsätzlich viel weniger, aber schneller. Mhm. Weil wenn du 1000 Kilometer in der Woche fährst, Training und langsam, dann fehlt dir die Spritzigkeit. Und ich glaube, das ist dann oft auch so mein Problem gewesen, dass ich im Frühjahr einfach nicht aus dem Knick gekommen bin. Ich brauchte eine Rundfahrt und noch eine Rundfahrt und dann ging es langsam los. Und ich glaube, das kann man anders, wenn ich überlege, wie heute Van der Poel, der ist das ganze Jahr über präsent.
Also wir haben ja auch schon gesagt, der ist ja momentan.
Das muss ja gehen, sonst wird es ja nicht so sein, sonst würden sich welche nur aufs Frühjahr konzentrieren und nur auf die Tour und nur auf die WM. Manche sind bei allen Terminen fit.
Ja, und was wir ja auch schon mal, wäre auch deine Meinung, ist natürlich auch da gefragt, wie kann man so fit im Cyclocross sein und natürlich auch auf der Straße und bei den Eintagesrennen so erfolgreich ist es. Also tief beeindruckt von der Leistung.
Ja.
Also krass. Ja, ja. Aber jetzt zu dir, nächste Olympiade kommt. Sydney, das ist der Plan.
Genau, das ist der Plan. Ich habe mich eigentlich auch ganz gut positioniert, war da auch noch mit dabei in der Nominierung und dann kam der Kieferbruch. Der dreifache Kieferbruch.
Durch Fahrradsturz.
2000 durch einen Fahrradsturz, klar, im Radrennen.
Bei Regen. Klar, natürlich, klar.
Beim Regen, allerdings weiß ich nicht, ich glaube, das lag am Reifen. Ich bin an zweiter Position. Ich bin eigentlich gewesen eine, die immer vorne sich aufgehalten hat. Nicht ganz vorne, immer so, dass ich nicht im Wind bin. Aber an zweiter Position rumgefahren, linke Kurve und direkt am Hinterrad. Und ich schmier mich ab. Und die erste nicht. Wie geht das?
Also kein Kontakt, kein Reifenkontakt. Nee, einfach so weggeflogen.
Einfach weggerutscht. Und dann kennt man das ja, ich bin ja nicht nur einmal gestürzt. Normalerweise machst du dann so.
Ja.
Es ist eigentlich nicht schlimm gewesen, aber ich habe so gemacht. Irgendwie habe ich nicht, es ging so schnell, wir waren so schräg. Keine Ahnung, ich habe den Arm nicht mehr hochgekriegt. Das ist ja im Affekt, du kannst ja da nicht mehr denken.
Ja, denkst du nicht über
nach, ja. Und es tat eigentlich auch nicht weh. Also das, ich habe zwar gemerkt, dass das irgendwie, dass da was geknackt hat. Ich bin aufgestanden und wollte weiterfahren, aber das Fahrrad war kaputt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, das tat aber nicht weh. Adrenalin wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es war
ist doch klar, dass da das ausgeschüttet wird.
Ja, und dann wollte ich dann ins Uniklinikum Tübingen, da haben die dann operiert hier. Ich habe nach 4 Tagen wieder auf der Rolle gesessen, unten. Und das war sehr langwierig, aber ist der Vorteil, du hast die Gliedmaßen gesund, kannst also Radfahren.
Ja, ja.
Das andere wäre der Schlüsselbeinbruch gewesen.
Den habe ich nie gehabt.
Ja. Hast du aber Glück gehabt.
Aber ich habe es natürlich nicht mehr geschafft. Da natürlich, klar, das war damit klar.
Wie kurz, das war dann ganz kurzfristig vor Olympia? Oder
nee, das war im Sommer. Es war, ich weiß nicht, es war nicht mehr lange hin bis, ich weiß es nicht mal, im Sommer.
Ja,
waren schon 6 Wochen, 8 Wochen.
Ja, aber das ist ja, das kriegst du ja nicht wieder. Nee. Die Form kriegst du dann nicht mehr.
Dann hieß es, okay, dann konzentrier dich auf die Weltmeisterschaft.
Die ist dann ein Jahr Lissabon später gewesen, glaube ich.
Nee, im gleichen Jahr, die bin ich gefahren.
Ach.
Die war 98, nee, 99, weiß nicht, wo die war. Doch, die war in Lissabon, glaube ich.
Glaube aber.
Da war nämlich auch Regen.
Aber dann, da konntest du dann wieder antrainieren für die
Da
WM.
Bin ich gefahren. Und ja, da habe ich aber im Regen versagt, mein Kopf. Das kenne ich so nicht. Aber wenn du noch ein bisschen, noch nicht
wegen
eigentlich so richtig.
Wegen dem Sturz jetzt, dass das noch im Unterbewusstsein
genau.
war.
Ja, ja,
wegen.
Das hat dann schon eine Weile gedauert. Das kannst du auch nicht trainieren vorher. Und eigentlich wollte ich die WM gar nicht fahren.
Irgendwann hast du es überwunden, die Angst?
Ja. Ja, ja. Ja. Ja, und dann, ich glaube, das ist sogar die einzige WM. Ich glaube, da bin ich sogar ausgestiegen.
Okay.
Weiß ich aber gar nicht mehr. Ich glaube, da bin ich ausgestiegen. Weil das ist ja auch so von früher vermittelt, also aussteigen geht gar nicht.
Hätte ich jetzt auch so vermutet, nee, wollte jetzt da nicht
deswegen
so
deswegen ist das für mich was Besonderes. Oder wenn du aussteigst, ist es eigentlich, da muss es schon schlimm sein.
Okay, okay.
Ne? Aussteigen kommt eigentlich nicht in Frage. Aber wenn du meistens vorne mitfährst, dann sind es vielleicht mal noch 20, 30 Kilometer oder was. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit vom Besenwagen fährst, ist das wieder was anderes. Das kenne ich nicht.
Dann ist die Laune am Boden.
Ja, oder auch die Motivation. Ich meine, was bringt denn das, wenn ich da noch 80 Kilometer, also das ist auch Wahnsinn.
Und dann nach der Olympia ist dann ausgefallen und dann hast du ja noch 2, 3 Jahre weitergemacht.
Genau.
Und dann, irgendwie hattest du ja auch erwähnt, dass du irgendwann in so ein Loch reingefallen bist.
Genau, also ich habe einfach dann gemerkt, dass ich entweder was anders machen muss, um mich nochmal weiterzuentwickeln, oder ich habe natürlich dann meinen Freund, meinen Mann, heute noch Mann, Vater meines Kindes kennengelernt, und da habe ich einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Okay.
Weil 30.000 Kilometer macht man eben nicht einfach mal so. Das ist sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel unterwegs, und ja, ich habe gesagt, nee. Es war ja dann, ich hätte wirklich, heute sage ich, okay, vielleicht hättest du, wenn du die Motivation gehabt hättest, hättest du dich wirklich mal überlegt, noch was anderes machen. Ich meine, ich war ja noch relativ jung, also wenn ich so heute sehe mit 33, 34, 35, wo die dann ihr Höhe auch haben. Regina Schleiche wird dann ein paar Jahre später Weltmeisterin. Also ich glaube, ich hätte vielleicht noch einiges vor mir gehabt. Das kann schon sein. Aber ich bin mit mir im Reinen. Alles gut. Weil es hat, vielleicht hätte ich auch noch einen schlimmen Sturz gehabt oder was. Von daher, alles gut. Ich bin zufrieden. Ich bin dem Sport immer noch treu. Aber ich konnte mich einfach nicht motivieren.
Ja, aber bist du nicht in ein Frauenteam, ein Profiteam noch gegangen?
Genau,
nach 2002
oder 2002, genau. Da hat der Herbert Oppelt, der hat mich schon lange vorher, wollte schon lange, dass ich nach Nürnberg komme, gefragt, und da bin ich auch weggefahren.
Ganz das, passend, Ingo, hast du gut gemacht.
Das, jetzt, wo du das so sagst, ich kam natürlich aus Italien, die waren da noch einen Schritt weiter. Ja, die haben sich dann erst weiterentwickelt, auch was die Professionalität angeht und den Umgang mit den Sportlerinnen. Jetzt, wo ich das so sehe, hat das sicherlich auch seine Rolle mitgespielt, warum ich eigentlich keinen Bock mehr hatte. Weil das lief alles nicht so gut. Wir sind auch nicht so im Guten auseinandergegangen, mehr so im Streit. Heute verstehen wir uns, wir haben das dann geklärt, aber ja, das war vielleicht auch mit einem Punkt, warum ich gesagt habe, ach nee, tu mir das alles nicht mehr an. Ich habe dann nochmal meinen alten Teamchef Maurizio angerufen, da habe ich mich nochmal angemeldet, er hat mich dann mit Kusshand wieder genommen, aber ich habe gesagt, pass auf Maurizio, gib mir einfach nur ein Fahrrad und eine Hose und ein Trikot und ich gucke, wie ich trainiere, und wenn ich gut bin, dann setzt er mich mit ein, und wenn nicht, und so hat er es gemacht, und ich bin einfach nur für mich gefahren. Ich wollte nur die Option haben. Mhm. Vielleicht kommt ja nochmal so eine Motivation, aber war es nicht.
Dann hast du sie ja dann mehr aus dem Bauch raus das so ausfaden lassen, ne?
Genau.
Sagt das, entweder es kommt auf mich nochmal zu, der Punch, oder eben nicht.
Genau, und dann habe ich bei meinem Mann in der Agentur mitgearbeitet, der hat eine Versicherungsagentur gehabt damals, und das habe ich immer so ein bisschen mit ausgeholfen, mit den Kunden umgehen und so weiter. Das fand ich auch ganz interessant, also so einen stupiden Job, wo du eigentlich nur in einem Büro sitzt und keine Bewegung hast und nur, ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Beides. Ich bin gerne auch mal im Büro und habe meine Ruhe, aber ich bin auch gerne draußen, ich bin auch gerne
aktiv
mit Menschen zusammen, und und habe ich eigentlich gesagt, nee, das ist an der Zeit.
Und ja, dann war das sozusagen, aber wir kommen ja später auch noch dazu, dass du ja jetzt im Radsport dich wieder engagiert hast. Das würde ich jetzt mal kurz in das Thema reingehen. Frauenradsport insgesamt, weil da habe ich jetzt auch ein großes Interesse, oder wir ein großes Interesse, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass da ein bisschen Aufbruchstimmung ist aktuell, dass da ein bisschen was passiert, zumindest so aus unserer Sicht. zumindest die großen Tour de France und auch Paris-Roubaix und WM und auch Cyclocross-WM, das sind so die Sachen, die ich bei den Frauen auch jetzt immer mitverfolgt habe. Wir haben uns gerade in einem der letzten Podcasts auch darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, okay, aber es bei den Männern sind es auch nur noch diese vier Sachen, die wir so beobachten. Wir haben gar nicht die Zeit, alles andere auch noch irgendwie voll mitzumachen. Und wie siehst du das? Ist das, damals konntest du über die Bundeswehr und so weiter, konntest da ganz gut von leben, haben wir jetzt ja schon gehört. Aber wie ist das heute? Ist es heute einfacher davon zu leben oder vielleicht sogar schwieriger, weil es nicht diese Infrastruktur gibt oder diese Förderung? Wie siehst du den Radsport heute?
Also ich sehe das zweigeteilt. Also ich unterscheide das in den internationalen Radsport und in den deutschen Radsport. Mhm. Also deswegen, du hast jetzt gerade gesagt, spürst du ein bisschen Aufschwung, beziehst du das jetzt auf alles oder mehr so international?
Naja, was
stimmt jetzt, wo du sagst, wo du diese Trennung machst, ist es natürlich so, ich kriege ja Marianne Voss und Van Vleuten und wie die nicht alle heißen mit. Ja. Tatsächlich auch mal eine Deutsche, die vorne irgendwo mitfährt, das bei der Tour de France, wie heißt sie, Pauline? Siehst du, den Namen habe ich schon nicht mehr auf dem Schirm jetzt.
Das haben wir ja nicht nur bei den Frauen, das haben wir ja auch bei den Männern. Was kann ich so konsumieren, wenn ich jetzt der reine Radsportfan bin, der vor dem Fernseher was konsumiert oder eben on demand? Wir können auch nicht up to date bleiben. Das ist ja nicht mehr so, wie ich früher die Tour de France verfolgt habe, wo ich alle 50 Namen kannte. Heute bin ich froh, wenn ich da mal drei, vier Namen so kenne. Da sind wir ja nicht der Profi-Verfolger hier. Und umso schwieriger wird es bei den Damen. Ne, dann haben wir die Namen alle gar nicht so präsent. Mhm. Das, was bei uns präsent ist, ist, dass die Rennen spannend sind.
Ja. Weil es sind halt zwei, drei
Und dass man sie endlich mal sehen kann.
Dass man sie und ich hatte im letzten Podcast zu Ingo gesagt, ich bin so ein richtiger, wir unterscheiden uns da sehr, ich bin so ein Live, ne? Ich muss es live gucken und ansonsten, ob ich es dann nochmal in der Konserve ist es nicht so mein Ding, aber Ingo guckt das gerne nochmal. Und ich hatte zum Beispiel am Frauenrennen Paris-Roubaix am Samstag keine Zeit.
Ja.
Und deswegen war es jetzt nicht, dass ich es gucken konnte, aber am Sonntag hatte ich Zeit und habe das Männerrennen geguckt. Mhm. Aber wäre es umgekehrt gewesen, ich hätte in jedem Fall das Frauenrennen geguckt.
Ja.
Und das... Das ist neu.
Ja. Die Option gab es vor ein paar Jahren.
Die Option gab es vor ein paar Jahren nicht. Ja. Und auch, dass ich mir selber zugestanden hätte, du, finde ich aber geil.
Ja.
Und das Gleiche, und Entschuldigung, dass ich da so reingreife, ist mir beim Fußball passiert.
Aha. Ja.
Also, sag ich auch ehrlich, vor fünf Jahren hätte ich mir kein Nationalmannschaftsspiel der deutschen Frauenelf angeguckt. Jetzt bin ich ja von den Männern total genervt. Gucke ich mir lieber die Frauen. Aber merkst du die Parallele? Also ich muss es leider so ehrlich sagen.
Nee.
Aber wäre es bei Paris-Roubaix so gewesen, ich hätte Sonntag keine Zeit und am Samstag hätte ich mich auch gefreut, das Frauenrennen zu gucken. Aber international, da sind wir wieder. Ne?
Das ist gut, dass du das sagst, weil also Fußball ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich bin da auch so genervt von dem ganzen Hype. Aber Frauenfußball, mein Mann zum Beispiel, der macht bei den Frauen erst recht an. Der guckt sich das an.
Krass.
Und bei den Männern sagt, die macht er aus. Also bei einer WM, klar.
Da fieber ich auch
aber,
mit.
Aber wir gucken dann mehr auch vor allem auch die anderen. Also jetzt nicht hier die Deutschen, sondern ich mag natürlich lieber die Italiener und so weiter. Also es ist ganz unterschiedlich. Und er schwärmt dann auch so von den Frauen. Ne? Aber deswegen, ich hatte ja gefragt, der Internationale oder der Deutsche?
Ja.
Also
ja, gute Frage.
International, absolut. Ist der Frauenradsport am Kommen oder ist da? Da ist einiges an Bewegung drin. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das too much ist, dass das in vier, fünf Jahren platzt.
Mhm.
Wenn die Medien, die Einschaltquoten, die Reichweite und das, was quasi am Ende abgerechnet wird, nicht reinkommt, dann ist das keine dauerhafte Geschichte.
Mhm.
Also jeder Unternehmer weiß, wenn ich muss es ja auch machen, ja, mit meiner Rundfahrt, wenn ich keine Reichweite habe, wenn ich keine Einschaltquote habe, wenn das nicht da ist, dann kann ich nicht abrechnen. Mhm. Das können wir jetzt machen. Jetzt ist die Chance, und das machen viele jetzt, ist auch richtig so, dass dieses Thema Frauenquote, wir müssen gleich, Da sind wir jetzt auch drauf und das fordere ich ein. Ich habe lange gesagt, okay, wir müssen aus eigener Kraft gucken, dass wir das hinbekommen, dass es uns gibt, dass es uns weitergibt und dass wir es einfach so schaffen, dass wir uns weiterentwickeln. Und dann habe ich das immer weggeschoben, weil ich mag nicht die Forderungen so ungerecht. Mhm. Oder die kriegen dreimal so viel Preisgeld, das muss alles gleich sein. Nein, da bin ich voll dagegen. Mhm. Schön wär's.
Ja, klar, ja, aber die Realität ist es nicht.
Aber wenn man das, Reichweite ist Markt, es ist die freie Marktwirtschaft. Es gibt nichts Gerechteres. Mhm. Am Ende ist das Problem, das ist von den Medien gemacht. Also solange ich nicht bei den Medien erreiche, dass die sagen, okay, wir berichten das jetzt und wir versuchen hier auch ein Gleichheit, also Gleichbehandlung zumindest erstmal. Das fordere ich mittlerweile ein seit neuestem, wo ich sage, okay, Gleichberechtigung ist wieder was anderes, aber Gleichbehandlung. Mhm. Und das, wenn wir das nicht schaffen, international wird's gemacht. Da sind wir auf dem Weg, das finde ich gut und ich würde mich freuen, also ich wär froh gewesen, wenn ich diese Voraussetzung gehabt hätte, wenn du international ganz gut mitfährst, kriegst ein tolles Profiteam, was die heute, uns ging es auch gut, wir haben auch alles gekriegt, aber heute fährst du mit dem Reisebus halt zum Radrennen und ob du das alles brauchst, klar, es entwickelt sich alles weiter, aber die Budgets wachsen halt auch, ja, in so einem großen internationalen Frauenteam, ich weiß nicht, sind die mittlerweile bei 3, 4, 5 Millionen und das. Ich weiß, ich habe da so ein bisschen meine Sorge, ob ist das die Zukunft? 5, 6, 7, 8, 9 Millionen, 10 Millionen? Noch mehr Rennen, zwei Teams, die dort und dorthin fahren? Geht's dahin oder ist das jetzt gepusht?
Aber ist es nicht vielleicht bei, also Radsport ja an sich ist ja eine Sportart, die jetzt medial nicht wirklich von der breiten Masse wahrgenommen wird, außer die Tour de France vielleicht. Roubaix, dann gibt es Ironman so im Triathlon-Bereich, wo es auch ein Rennen gibt, was gezeigt wird und sonst nichts. Und dann natürlich Olympia immer noch mal ein bisschen und vielleicht die Straßen-WM.
Aber
da ist es ja so, egal ob es der Damen- oder Herrenradsport ist, das, was ich jetzt angeboten bekomme bei Eurosport, GCN Plus und so weiter, da gibt es ja jetzt wirklich jede einzelne Rundfahrt, Polen, irgendwo in Dubai und sonst wie. Da wird ja so, das, was du sagst, das ist ja ein Riesenrisiko. Ich gucke mir das ja gar nicht an, weil ich ja weiß, da wird die B-Riege hingeschickt zu bestimmten Rennen und teilweise fährt ein Team Ineos auf drei verschiedenen Rennen gleichzeitig, weil die einen riesen Kader haben vielleicht. Ja. Das macht's ja, vielleicht macht dieses Großaufstellen ist ja viel, viel weniger spannend, als wenn man sagt, man konzentriert sich auf 10 Rennen im Jahr, wo richtig was los ist, wo man sagt, das gucken die Leute
aber
auch.
Aber da sind wir ja schon vorbei. Da
ja,
ist
ja
der Frauenradsport auch schon vorbei.
Die sind auch schon so aufgestellt.
Wenn ich den World-Tour-Kalender, bei uns ist es so, mit unserer Tour, wo wir ja sicher noch hinkommen, ich habe immer gesagt, ich mache die Tour nur, solange wir die Weltspitze am Start haben. Mhm. Und das wackelt. Wir haben dieses Jahr wieder ein gutes Feld am Start, letztes Jahr war es schlecht. Eigentlich haben wir nur die Chance, über einen Virtual-Status die Garantie zu haben, dass die Weltspitze dauerhaft kommt. Ob wir den Status dauerhaft halten können, mit noch mehr Geld, die wir akquirieren, ist wieder eine andere Frage. Ja? Aber es ist ja überhaupt gar kein Termin mehr frei.
Aber akquirierst du den Status vorwiegend durch das Budget, was du als Geld ausschütten kannst? Ist Geld alles? So, wenn du sagst, damit locke ich den Status World Tour, also.
Nee, das geht nicht, nützt ja nichts. Das ist Politik. Ich kriege nur den World Tour Status, wenn ich eigentlich gute Politik mache und gute Lobby habe und die habe ich nicht. Mhm. Und da kommen wir dann gleich zum Nationalen, zu Deutschland, weil das ist nochmal ein Riesenunterschied. Ja, aber was ich sagen will, ist, ich habe das immer so ein bisschen nie so tief reingeguckt, aber den Stand auch in der Bevölkerung und den Menschen, die das konsumieren, ist doch elementar wichtig, wie die Medien das rüberbringen. Ja, wenn ich sage, Ineos, die Besten der Welt, die fahren dort und die fahren sogar da. Guckt euch das an. Wenn die breiten Medien das so kommunizieren, dann ist es doch viel interessanter für den, der keine Ahnung hat, als zu sagen, oh, die Besten fahren da und hier ist niemand am Start. Dann gucke ich das nicht. Weil die wissen das ja nicht.
Ja, aber so würde ich ja als Fernsehzuschauer auch konsumieren.
Ja, na klar.
Das ist ja die ehrliche Antwort.
Ja, richtig.
Ja, was gucken das wir denn? Da, wo Van der Poel, Wout von Aert und alle am Start stehen, bei den Männern und bei den Frauen genau das Gleiche. Roubaix, Tour de France und so weiter, vielleicht noch ein Giro.
Und weil Ingo das vorhin eingeflechtet hat, auch eine Sache, wo ich auch sehr, sehr skeptisch war, im Podcast noch erzählt habe, wie skeptisch ich das finde und im Nachhinein begeistert war, war Triathlon Ironman auf Hawaii hat 2 Renntage. Einen Tag die Frauen, stimmt, einen Tag die Männer. Haben wir beide noch vorher gesagt, wie doof geht wir nicht. Das finden.
Ja.
Und haben beide zurückgerudert. Das finde ich am allerbesten, wenn wir unsere Meinung dann ändern müssen.
Ja. Aber ist auch
war
gut.
Das Frauenrennen total sexy zu gucken. Ja. Also, das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Da war ich Feuer und Flamme und habe gesagt, cooles Rennen. Und das war... Genau, und dann medial war das halt eine sehr gute Unterhaltung für mich.
Und international schaffen es jetzt zumindest die Radsportmedien schon, die großen Rennen, halt, ich glaube schon, dass die da sich sehr viel Mühe geben, dass da eine Gleichbehandlung, dass das fast auf einer Ebene ist, ja, was die da in die Tour de France der Frauen stecken und wie das gemacht wird. Auch die anderen Rennen, das finde ich schon faszinierend.
Wurde die eigentlich auf ARD, ZDF übertragen oder nur Eurosport? Siehst du, da Eurosport. Hört es dann schon wieder auf. Da ist dann wieder, okay.
Genau, aber das ist ja, da, ja, aber das ist, kann, vielleicht ist es auch okay, dass das nicht gleich am Anfang so ist. Ich glaube, wir sind da auf dem Weg.
Aber das muss jetzt ja passieren.
Naja.
Also,
muss das passieren?
Also wenn du dich verkaufen willst mit Sponsoren und sowas, müssen Medien aufspringen.
Aber die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland?
Ah, gut, also da kann ich jetzt...
So, und dann komme ich, wo ich sage, hier, wir haben hier in Deutschland ein internationales Radrennen.
Mhm. Eine Rundfahrt.
Das einzige. Mhm. Eine Rundfahrt. 35 Jahre alt. Und da bin
Tradition.
Ich auch so hin und her. Das interessiert ja dann auch niemanden, ne? Ist ja logisch. Ist ja okay. Wo ich sage, wenn sie die Tour de France bringen, der Frauen und uns nicht... Das ist so eine Klatsche. Da höre ich auf. Da mache ich was anderes.
Als deutsches Medium.
Ja, na klar. Aber da habe ich ein richtiges Problem damit. Ich finde es, vielleicht ist es aber auch der Schritt, wenn sie das dann bringen, dass sie dann auch uns bringen.
Genau.
Also das kann,
aber
ist
das,
kein Muss.
Das würde ich, ja, aber das würde ich ja auch so einfordern.
Ja, einfordern ist gut.
Ich verstehe. Ne? Was, man kann viele also einfordern und nicht bekommen. Ne? Aber
ich finde das gut, nochmal klarstellen, ich finde es gut, die Entwicklung. Im Frauenradsport, international. In Deutschland sind wir da weit hinterher. Und ich weil da habe ich meine Befürchtung, dass wir da nicht viel erreichen in den nächsten Jahren.
Oder sind wir
nicht
doch
viel besser werden.
Sind wir auch von den Zuschauern doch zu viele Fußballer und Handballer, die gar keine Lust haben, Radsportlern zuzugucken? Weil Belgien, Holland, da ist ja ein Riesen, Frankreich sowieso, Italien, die Italiener, die Spanier, da ist ja Radsport hat ja einen Stellenwert. Der nicht so weit weg hinterm Fußball ist, wie in Deutschland. In Deutschland kriegst du ja, weiß ich nicht, es wird ja immer wieder versucht, aber Deutschland-Tour, die ist hier durch Hannover gegangen und kaum standen Leute an der Straße. Mhm. Und das ist Deutschland-Tour und das liegt jetzt nicht nur in Hannover, das liegt Deutschland-Tour an sich, da stehen keine Leute an der Straße. Andererseits startet die Tour de France in Düsseldorf, hast du 5 Reihen, ne? Wo du sagst, wie kann das jetzt passieren? Ja. Ne? Also das ist das irgendwo, das ist ja, da ist ja vielleicht auch ein Henne-Ei-Problem, dass ja der Zuschauer noch nicht den Sport versteht, gleichzeitig die Medien ihm den aber nicht beibringen. Also du kannst ihn ja erst verstehen. Als ich früher jugendlich war und das erste Mal Tour de France geguckt habe, habe ich auch gesagt, was ist das für ein Quatsch, warum fährt nicht mal einer weg da vorne? Die fahren ja alle auf einem Haufen, warum warten die denn bis zum Schluss, bis einer gewinnt? Ist doch Quatsch. Ja. Ist doch arschlangweilig.
Du kannst aber auch Sachen erzählen.
Also, der Radsport in Deutschland, das beziehe ich jetzt ja natürlich nicht nur auf den Frauenradsport, sondern generell, der hat nach wie vor ein Problem.
Ja.
Das ist... Ein Teil wer schuld ist, sind die Medien, sag ich mal. Man kann es immer noch ein bisschen anders aufziehen. Ja. Und von Grund auf, vielleicht auch vom Verband und von viele müssen ihre Hausaufgaben einfach viel besser machen. Wir versuchen auch, uns so gut wie möglich zu verkaufen. Die Deutschlandtour macht das auch. Aber manchmal kannst du das alles nicht alleine machen.
Mhm. Ne?
Aber, und das Problem werden wir nicht verändern können. Die Mentalität der Deutschen ist einfach eine andere.
Andererseits gibt es immer mehr Rennradfahrer und durch das Gravelbike und sonst wie. Also wir sind ja alle auf der Straße, siehst du ja einen nach dem anderen. Selbst im Stadtverkehr fahren alle jetzt mit dem Rennlenker rum.
Naja, aber eins ist ja auch ganz klar, jetzt hätte ich fast den Begriff Patriotismus da reingebracht, das passt jetzt völlig falsch, aber dann haben wir die Steffi Graf und alle sind Tennisfans.
Dann haben
wir vielleicht fehlt uns auch ein Idol im Moment.
Genau.
Die Begeisterungsfähigkeit.
Um jetzt nicht Steffi Graf zu sagen, da gibt es keine Ahnung, Rudi Altig und alle sind Rennradfans. Also
die Zeit mit Jan Ulrich, Nacht von Hannover war proppenvoll, dieses Kirmesrennen hier abends. Es war eine Deutschlandtour da, die proppenvoll war, alle wollten Jan Ulrich sehen. Und seitdem gab es das nicht mehr. Ja. Selbst unsere tollen Fahrer, die wir die Jahrzehnte danach hatten, Toni Martin und sonst, die haben ja nie wieder diesen Status erreicht.
Ja.
Wo man gesagt hat, wegen dem gehe ich jetzt mal an die Strecke. Vielleicht fehlen auch uns die Idole. Und dann ist aber das, wo du sagst, der Verband, die Möglichkeit, gefördert zu werden, auch die Jugend zu fördern, die Jugend mal in die Hand zu nehmen. Mensch, hast nicht Lust, Radsport zu werden oder irgendwo ein Talent zu entdecken und sagen, das wird gefördert. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz langes Ding, weil die Briten hatten ja ein ähnliches
die
Problem.
Briten haben
die haben es dann aber geschafft.
Aber wie haben sie es geschafft?
Sie haben halt unheimlich viel Geld reingepumpt, als ganz klar war, die Olympiade kommt nach London, haben sie rechtzeitig vorher, also ich habe sehr gute Kontakte nach England, da
stimmt.
Ist aber auch, also ich will nicht auf Geld rumreiten, aber da wurde auch richtig Geld locker gemacht und in den Sport gepumpt.
Ich weiß, aber das ist in alle Sportarten. Also wenn ich die Olympischen Spiele in London verfolgt habe,
dann
spielt keine Rolle, ob es Radsport, ob es Paracycling, ob es Laufen, ob es, also das war eigentlich
die Siebenkämpferin in allen Bereichen, in allen Bereichen. Ich war auch vor Ort, ich war da auch für Triathlon da, habe die Brownlees da ein bisschen supportet. Egal. Unheimlich viel Geld ist da in die Hand genommen worden und ist das die Antwort? Wollen wir diesen Erfolg haben? Wollen wir den Erfolg für eine Sportart haben? Wollen wir den Erfolg für eine Nation haben?
Na gut,
und
die Antwort kennen wir ja.
Die Antwort ist, da muss halt Geld reingepumpt werden.
Das ist aber so nicht gewollt von oben.
Ja, aber.
Also das, da.
Dann stehen wir mit ein bisschen leeren Händen da.
Da bin ich ja auch hin und her gerissen. Ich wäre dafür, klar. Es ist ja auch nachhaltiger. Es ist für die Jugend besser auf,
ist ja ein
auf
Gesundheitssport
Sport zu setzen
auch. Ist ein
als
Gesundheitssport,
auf,
den jeder
auf
machen
irgendwelche
kann.
Förderungen in ja, wo, ja.
Ja, aber
weiß jetzt nicht, aber
Thema Henne-Ei-Thema. Dann wird viel Geld reingepumpt in Förderung, um Talentsicht und auch nicht nur ein paar Jahre vorher, sondern schon wirklich viele Jahre vorher, weil wir haben die Olympischen Spiele zu Hause. Dann hast du die Erfolge und dann hast du wieder den Nachwuchs, der dann sagt, das ist ja geil. Also ich werde auch Leichtathletin oder Radfahrerin oder Triathlet oder irgendwas, weil dann hast du genau dieses Henne-Ei. Du musst erstmal die Henne haben.
Ja, aber das, ich glaube, das wird, ist immer, in Deutschland wird...
Ja, können wir das immer so pauschal sagen, dass wir Deutschen dazu zu doof sind zu erkennen, dass wir da Geld reinpumpen müssen?
Andere
wir brauchen die Mehrheiten in der Politik oben und die da ist, sehe ich keine, dass dort die Priorität darauf liegt. Die haben andere Probleme als da jetzt. Wir sehen es auch schon an den Ergebnissen. Das ist, wenn wir das Thema Olympia nehmen und die Olympia-Bewerbungen und so weiter, das sagt und die Bevölkerung gibt ja vorher diese Ergebnisse, die wir hatten und damit, wenn das anders ausgegangen wäre, dann würden sich vielleicht auch noch Politiker davon überreden lassen, vielleicht doch einen anderen Kurs zu fahren, aber die Mehrheit wird dafür nicht sein, da richtig Geld zu investieren, nachhaltig, langfristig, dass dort strukturell müsste komplett was passieren. Das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren.
Und die Verbände, die da eigentlich
mit welcher Kanzlerin sollte es passieren?
Naja, es muss sicherlich das Bewusstsein in der Bevölkerung, wir haben jetzt ja auch einen Podcast, können hier live unsere Gedanken schweifen lassen.
Ja.
Meine Meinung wäre ja schon, Geld in die Sportförderung für junge Menschen zu bringen, ist glaube ich, jetzt will ich jetzt nicht 100 Milliarden für die Bundeswehr dagegen setzen, aber definitiv, die Milliarde darf nicht fehlen.
Ja, ich habe ja auch mal überlegt, ich dachte, wenn man den Unternehmern zum Beispiel, die erfolgreich sind, die Gewinne erwirtschaften, wenn man denen irgendwie ein ordentliches Konzept schraubt, wie das investiert werden kann, dass die dort, von mir aus sollen sie irgendwelche Vorteile für irgendwas auch oder
Steuervorteil dafür, dass man
deutlich,
Sportler sponsert.
Deutliche Vorteile, wenn sie sagen, okay, ich habe hier 10.000 Euro, wenn ich das euch jetzt gebe als Verein oder als, dass das für Sport eingesetzt wird, dann habe ich Vorteile anderen gegenüber, was auch immer, dann, ich glaube...
Also funktioniert ja dummerweise unser Steuer... Also ich verstehe den Punkt, unser Steuersystem ist darauf...
Aber das wäre
mal
eine Antwort, wenn dort ist zumindest Geld bei manchen da, wenn man es schon nicht vom Staat her hat, dann könnte man irgendwelche Anreize setzen, um Geld für den Sport ganz klar definiert. Aber
naja, vielleicht müssen wir noch ein paar Jahre abwarten. Wenn die deutsche Mannschaft weiter nichts im Fußball reißt, dann kommt ja vielleicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, man guckt mal bei den anderen Sportarten.
Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich bin ja auch kritisch bei manchen Sachen, was den Sport angeht.
Frag mich. Also frag Ingo. Wir sind ja hier. Wir sind unter
wenn
uns.
Wenn ich sehe, was da mittlerweile aus den Olympischen Spielen gemacht wird, dann bin ich wäre ich wahrscheinlich auch eine, die sagt, bei uns nicht, nein.
Also,
dieses ganze Geld.
Ja, ja.
Aber das ist ja ein allgemeines Problem, das haben wir ja nicht nur mit Olympischen Spielen, das haben wir mit der FIFA genauso. Also da können wir gar nicht so weit politisch ausholen, diese Farce, was jetzt da abgelaufen ist mit und mit Wiederwahl von Leuten, wo du denkst, der kann doch nicht schon wieder gewählt werden. Ich unterbreite meine Gefühle mal so.
Ja, aber auch was da.
Aber das Geld, was da auf den Tisch gehauen wird, und das ist ja auch gar nicht mehr.
Ich glaube, die Revolution muss von unten rauskommen. Wir müssen hier mit unserem Podcast immer mehr Leute aufs Rad bringen, und der Hobbyradsport, der wird ja sehr, sehr, wird immer mehr. Die Leute organisieren sich, wollen Fahrten machen. Wir haben jetzt sogar einen Verein gegründet, wo wir gemeinsame Fahrten machen, weil wir einfach für Leute, die keinen Verein haben, wo es um nichts geht, keine Trainingsgruppe, gar nichts, aber man trifft sich, und auch in verschiedenen Regionen haben sich jetzt Leute unabhängig von uns beiden sogar getroffen zu einer ersten Ausfahrt, dass man einfach das unterwandert.
Ja, sowas und wollte irgendwann ich schon lange machen, ne, und ich
genau.
Zeit nicht.
Unterwandern ist eigentlich ein schöner Begriff. Dass man einfach sagt, macht ihr doch da oben, was ihr wollt, wir machen dann die Basisarbeit.
Ja.
Aber für Talentförderung und wo es darum geht, wirklich in den Leistungssport was reinzufördern, da ist der Staat gefordert. Also da sehe ich ja die Aufgabe ganz klassisch.
Klar.
Klar, wir haben ja Sportförderung und wir haben ja auch die Bundeswehr und also Sachen, aber
es ist ja schon, wir haben auf einem hohen Niveau.
Ja,
ne?
Aber
und ich sag mal, solange wir, das ist ja auch so ein Hin und Her, solange wir erfolgreich sind, wird auch keiner auf die Idee kommen, sich selber zu kritisieren. Ich meine, die Erfolge von vor Ewigkeiten, aber wenn ich mal in Radsport reingucke, ich glaube, bei Weltmeisterschaften, das, was dort reingeholt wird, da wird keiner selbstkritisch sich fragen, müssen wir hier jetzt was anders machen? Nee. Bei den Männern, das haben sie nicht in der Hand. Das ist jeder für, dass die kommen aus dem Profi, vom Profiteam und so weiter. Aber die Strukturen, und das ist ja, sind wir ja erfolgreich, können wir ja nicht abreden. Wir haben Nachwuchssportler, wir haben Medaillen, wir haben im Sprint, wir haben auf der Straße, auf der Bahn.
Auf der Bahn,
also wir haben gute
Bahn
Talente,
erstaunlich gut, ne?
Wir haben gute Talente, also der Erfolg ist da. Und ich meine, ich mache meine Rundfahrt auch erfolgreich. Da frage ich mich auch nicht jeden Tag, was mache ich denn falsch? Warum auch?
Ja.
Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte.
Naja, wie fieberst du denn mit? Guckst du dir denn auch so ein Paris-Roubaix an? Was der Frauen auch insbesondere, wie findest du das? Wärst du da vielleicht auch selber gerne mitgefahren, wenn du sagst, wenn ich heute noch Profi wäre, wäre ja geil. Wie findest du das, dass die Frauen weniger Kilometer fahren als die Männer? Ist das gerechtfertigt? Oder wo du sagst, ja, wie wäre da so deine Einschätzung? Ja. Ich würde lieber das volle Rennen fahren, oder das ist schon okay so alles? Ist das ganz
gut
gemacht?
Wir hatten damals tatsächlich, gab ja auch schon mal die Tour de France der Frauen, wo ich gefahren bin. Habe ich sogar auch 2 Etappen gewinnen können.
Ah.
In Marseille und weiß ich gar nicht. Und
war
da
das
sind
nicht
wir,
das Zeit des Gianni Longo?
Ja,
genau, das war doch, Entschuldigung. Ja.
95, 96. Ja,
genau.
So, genau. Die war übrigens 14 Tage lang mit einem Ruhetag. Also das Kindergeburtstag, was die machen gerade.
Ja.
Also wir haben auch alle Berge gefahren.
Die fahren jetzt eine Woche, ne?
Wir sind in Ventoux gefahren. Wir sind an einem Tag, wie heißt er, der Galibier, dann den Madeleine. Nee, Galibier ist woanders. Col de la Madeleine, Galibier. Erst Galibier hoch, dann Madeleine und dann Beaujani Bergankunft. 125 Kilometer.
Also volles Programm.
Ja, also es war...
War auch, geil?
War hart, richtig.
Hart, aber
ja,
war trotzdem...
War schön. Also, ja gut, schön ist immer so eine Sache, gell?
Ja, gut, aber du kommst an und sagst, jetzt habe ich mal was erlebt, jetzt habe ich mal ein richtig hartes Ding gefahren. Ist ja wahrscheinlich
Und was ich sagen wollte, wir hatten da auch eine Etappe oder zwei, ich weiß gar nicht, wo wir die Couples da auch gefahren sind. Also die kenne ich auch noch.
Ja.
In der Tour halt eine Etappe oder zwei.
Ja.
Von daher, ja, das ist schon Windkante und Couples... Man liebt es nicht, aber entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Also,
hättest du schon Bock da.
Das ist wie, damit.
Naja, A-B-Frage hat sie ja.
Ja, Bock, du hast
Bock ist
du
vielleicht,
hast
ja, Bock ist halt so eine, ich finde das immer einen falschen Ausdruck. Oder wenn du manchmal eine Sportlerin fragst, was ist eigentlich dein Ziel? Oder warum fährst du Rad? Ja, weil es Spaß macht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es ist so... Spaß, sich weh zu tun in einem Rennen, immer ein Tempo eines anderen zu fahren.
Ja, haben wir denn schon vielen Leuten, die hier zu Gast waren, rausgekitzelt.
Spaß, ich würde es anders definieren, ich kann es aber nicht definieren. Es ist hart. Also klar, die Sportler nach Paris-Roubaix und Sportlerinnen jetzt auch, wenn sie interviewt werden, oh, das hat richtig Spaß gemacht. Das hat auch irgendeine, glaube ich, gesagt.
Ja, die Antwort ist doch vielleicht...
Es tut einfach nur weh.
Ja, es ist hart und es tut weh und genau darum tue ich es.
Aber
ist
in dem Moment, das ist doch
wie... Aber das ist vielleicht auch einfach eine andere Definition von Spaß jetzt.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Ja, aber ja, klar, ich wäre da gerne mitgefahren. Mhm. Wäre schön, wenn es sowas früher schon gegeben hätte, als Paris-Roubaix. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch, abgesehen von dem Wetter, was du da meistens hast, wäre ich, glaube ich, auch jetzt ganz gut gewesen. Mhm. Ja.
Aber hast du verfolgt im Fernsehen? Oder
ja, ich habe
es
verfolgt. Ich habe mich drauf gefreut. Letztes Jahr schon. Und es hat natürlich auch gepasst, dass ich mal kein Wochenende hatte, wo ich unterwegs sein musste. Mhm. Man versucht dann schon, aber ich gebe euch recht, dann deine Termine, und wenn es nur die Schwiegermutter ist oder am Wochenende, das versuchst du dann halt so zu legen, dass du da halt Zeit hast.
Ja.
Aber eben auch nur jetzt Paris-Roubaix und dann eher die Frauen als die Männer. Mhm. Ja? Aber Sonntag hatte ich auch Zeit, ein bisschen zu gucken. Und was haben wir noch geguckt? Amstel Gold Race hatten wir auch die Möglichkeit.
Auch ein schöner Klassiker.
Ja, kenne ich selber noch, bin ich auch mal gefahren. Gab es also alle schon. Und Gent-Wevelgem, das war Zufall. Manchmal ist es ja auch Zufall, dass du dran denkst, ach ja, stimmt, da kommt ja.
Naja, klar. Also wir haben ja nicht nur den Radsportkalender im Kopf, sondern haben ja auch noch unser normales Leben.
Ich habe eher den nicht im Kopf.
Ja, ja.
Das ist eigentlich eher.
Ja, ja.
Ne? Also Giro und Tour.
Aber würdest du dir wünschen, dass die längere Strecken fahren oder sagst du, es ist okay so?
Also ich finde das okay. Also sag mal, wenn wir beachten, dass die Frauen ja grundsätzlich von der körperlichen Leistungsfähigkeit ja ohnehin gar nicht so viel leisten können wie ein Mann, dann glaube ich, dass
das ist
die gleiche Leistung, die Frauen und die Männer da erbringen müssen. Also ich glaube,
ist ja sogar jetzt der Trend, geht ja auch bei den Männern zu kürzeren Strecken, wo man sagt, es ist eigentlich auch bei der Tour, wo man, ist wahrscheinlich auch den Medien geschuldet ein bisschen, aber
ich finde
tatsächlich
das auch
so eine kurze
Tour-Etappe
ist
Kilometer.
Auch manchmal nicht doof, wo man sagt,
ist
okay,
viel spannender.
Ja, ja.
Ne? Und wenn man jetzt die Frauen genauso lange fahren würde, stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, dann würden sich die Männer auch verarscht vorkommen.
Dann müssen die wieder länger fahren, können wir
ja.
Ja, also 250 Kilometer Kopfsteinpflaster, ich glaube, da ist das kann man nicht bringen. Also für Männer ja, für die Frauen, das glaube ich dann auch, das geht nicht. Ja. Also da sehe ich das auch so. Aber Tour de France hattest du eben gesagt, ihr seid 2 Wochen gefahren. Dagegen ist, also du hast das jetzt so ein bisschen gesagt, dass es ein bisschen Kindergeburtstag ist. Würdest du da sagen, da können sie schon noch eine Schippe drauflegen?
Naja, sag mal, das ging ja vor Jahren los, wo so eine kleine Initiative, Frauen waren das, glaube ich, die gefordert haben, es muss auch die Tour de France der Frauen geben. Und dann irgendwann hieß es vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, ja, es wird eine geben. Oder es wird ein Tag. Ja, die sind ja dann erstmal einen Tag gefahren. Das war Kindergeburtstag. Aber ich kenne natürlich auch die Meinung von den Frauen. Die sind trotzdem froh, dass sie da überhaupt erstmal die Plattform, das war ja so der Beginn, einfach die gleiche Plattform zu bekommen und auch im Eurosport und diese Aufmerksamkeit oder zumindest in dem Rahmen an diesem Schlusstag in Paris und dass das wachsen muss, das ist auch völlig klar. Also wenn man dort einfordert, dass das gleich genauso, ich weiß auch, was das bedeutet, dass
die Organisation da ist schon Aufriss.
Das ist überhaupt Wahnsinn. Ja, und deswegen eigentlich ist das gut. Ich will nur einfach damit sagen, weil manche feiern das als ein Kind, was geboren worden ist. Das stimmt nicht. Wir sind 2 Wochen Tour gefahren.
Wie kam es überhaupt?
Damals auch
warum
schon
warum wurde es dann abgesetzt? Warum gab es denn die Zeit, dass es das nicht mehr gab auf einmal? Also was war damals der Grund? Ich wüsste es natürlich nicht, weil ich da nicht informiert bin.
Also
aber
ich glaube, vor meiner Zeit gab es die Tour de France der Frauen, was wirklich auch der Veranstalter der Männer war. Das war noch vor meiner Zeit. Ich weiß nicht genau, wann die aufgehört haben. Und dann gab es eben einen so einen Verrückten wie mich hier in Deutschland, der dann gesagt hat, in Frankreich, ich will das nicht auf mir sitzen lassen, ich übernehme das jetzt, ich mache das jetzt weiter. Und der hat das dann genauso mit Ehrgeiz, mit viel Leidenschaft und viel Investitionen, sicher auch ins eigene Geld, das dann weitergemacht. Und es war halt nicht mehr stemmbar. Und wenn ich mal so sehe, wie die Entwicklung ist, das ist
ja, da kannst du jetzt
kann
ja
nur
live
jemand wie die ASO oder und das ist ja auch die Frage. Ich bin froh, vielleicht entwickelt sich es auch noch weiter. Wenn nicht, ich würde das nicht einfordern. Das ist eine Woche, ist auch okay. Viel, viel wichtiger ist es, dass es geschafft wird, die Menschen am Endgerät zu begeistern, für den Frauenradschuh zu begeistern und dass das Geld, was die dort investieren, wieder reinkriegen. Mhm. Dann wächst es von alleine.
Mhm. Klar.
Im Moment ist es nur ein Invest, genauso wie bei der Deutschlandtour.
Mhm.
Das ist auch noch ein Invest.
Die verdienen noch kein Geld.
Die verdienen so. Und wenn das nicht passiert, dann ist es irgendwann klar, dass das auch wieder ein Ausgeben wird.
Mhm.
Weil wenn du unternehmerisch denkst, das müssen die auch irgendwann machen. Die können nicht immer 5 Millionen, okay, machen wir.
Mhm.
Das ist, und das, ich hoffe.
Naja, ein dauerhaftes Verlustgeschäft steht kein Unternehmer durch.
Und das ist die Frage.
Mhm.
Schaffen wir das mit dem Frauenradsport in 10 Jahren?
Na, aber jetzt kommt ja dein Punkt, du musst ja genauso Feuer, du hast es eben gesagt, Feuer und Flamme sein, du bist jetzt in Thüringen für diese Rundfahrt verantwortlich oder hast dir das zu eigen genommen und sagst, da muss jemand genauso brennen für, deswegen bist du ja auch in diesen Podcast eingeladen, weil du ja auffällig bist, dass du dich da engagierst und deswegen hast du ja auch, also es verdient jetzt hier diese Plattform zu nutzen, dafür richtig Werbung zu machen, aber finanziell kannst du entscheidest, was du hier sagst und was du nicht sagst, aber einfach ist das sicherlich nicht, die Gelder zu akquirieren, das durchzustehen. Es ist ja eben nicht ein Eintagesrennen und eine Rundfahrt hat sicherlich nochmal ein ganz anderes.
Mhm.
Da müssen ja richtig Einnahmen fließen.
Also
und die kriegt man sie doch nur von den Medien, von den Fernsehen. Woher denn, wer, oder?
Bei uns läuft es halt noch ein bisschen anders.
Dann berichtest du mal davon.
Also wir sind auf dem Weg, hoffe ich. Wir haben ja erst seit letztem Jahr, war das vor 2 Jahren schon, da hatten wir eine halbe Stunde, glaube ich, Livestream. TV-Übertragung haben wir erst seit letztem Jahr, eine Viertelstunde jeden Tag. Streaming dann schon. Und in diesem Jahr…
In den Öffentlich-Rechtlichen auch?
Auch oder? Okay. Im MDR.
Mhm. Ja,
und dieses Jahr haben wir erstmals das Streaming auch in der Sportschau.
Okay.
Das ist auch schon mal ein Riesenschritt für uns. Und von daher ist es bei uns historisch anders gewachsen, dass wir einfach… weil es uns gibt, weil die lange Tradition viele Partner haben, die einfach das Event nicht fallen lassen wollen. Das sind tatsächlich einige, die da keine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung machen.
Die sagen, das darf nicht verschwinden.
Ganz genau. Das ist ein Vorteil erstmal.
Ihr habt 30 Jahre Tradition.
35
Jahre.
Das ist erstmal ein Vorteil. Aber wir merken natürlich auch die Entwicklung derzeit. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht auch vor 10 Jahren schon gesagt. Irgendwie wird es immer schlimmer, es wird schwieriger. Und wir müssen natürlich auch, was das Bewegtbild angeht, liefern und müssen es auch schaffen, Sponsoren zu akquirieren, die halt eben auch anders denken.
Mhm.
Die eben jetzt auf das Bewegtbild gucken und die und da sind wir wirklich noch in den Kinderschuhen. Da haben wir unheimlich viel Potenzial, das glaube ich. Und eigentlich, sage ich mal, ist es, wie soll ich sagen, manchmal weiß ich nicht, ob das richtig war. Im Moment sage ich, ja, es ist richtig, aber dass ich überhaupt im Herbst gesagt habe, 2020, ich mache weiter, ist jetzt kein Wunder, weil ich habe es ja selber entschieden, aber ich weiß noch nicht, frag mich mal in 10 Jahren, ob das die richtige Entscheidung war für mich.
Mhm.
Für mich persönlich stelle ich sowieso in Frage. Gell? Aber es ist halt meine Leidenschaft. Ich liebe diese Veranstaltung und ich kriege so viel wieder, auch von unseren Partnern, vom Land, von jetzt mittlerweile auch vom Land. Die haben immer hinter uns gestanden, aber monetär jetzt auch. Also das baut mich auf, das motiviert mich. Das gibt
ja, aber
mir
da
auch
ist
Kraft.
Wieder der Staat, was ich sagte, der Staat kann auch helfen, dass das am
das
Leben
machen
bleibt.
Sie. Das machen sie jetzt. Ansonsten, glaube ich, wäre ich jetzt nicht hier.
Mhm.
Weil wir haben natürlich dann 21 die Rundfahrt gestemmt, da haben wir noch eine riesen Crowdfunding-Aktion gestartet. Weil es nicht stemmbar war mit dem Hygienekonzept,
stimmt,
mit den Tests
Corona.
Und dem ganzen Kram. Und wir haben trotzdem gesagt,
ja,
auch das war ein Wahnsinn.
Aber da beneide ich dich nicht drum.
Wir haben das geschafft. Und jetzt kam natürlich der Krieg letztes Jahr im Februar. Da saß ich da am 24.02., das ist übrigens mein Geburtstag, waren wir im Winterurlaub, weil ich wollte nicht zu Hause sein an meinem Geburtstag. Und macht den Fernseher an früh und wussten ja eigentlich, haben wir schon geahnt, dass es losgeht, aber irgendwie konnten wir es nicht so richtig glauben. Und dann dachte ich so, die ganze Woche, wo wir Skifahren waren, da dachte ich, Eigentlich ist es total sinnlos, Radrennen zu organisieren. In der heutigen Zeit braucht kein Mensch. Wer braucht Radrennen?
Naja,
wir. Ich. Ich müsste mir was anderes suchen, okay. Die Gesellschaft, der gesellschaftliche Auftrag und der Sport an sich, also ich weiß das schon, aber wenn Krieg ist und jetzt die Inflation und alle eigentlich mit sich selber zu tun haben, also ich habe da echt ein Motivationsproblem gehabt. Und
ja,
hab
das hatten
lange
wir,
gewartet.
Wir viele. Also
und
auch wir als, ja. Also ich als Unternehmer, wir hier haben hier, wo du sagst, ja, wofür machst du denn den Kram eigentlich?
Ja, auch in Frage gestellt.
Ja, ja, ja.
Ist das der richtige Weg jetzt da drin? Ich habe schon gedacht, okay, da kriegst du noch Shitstorm. Ja, wenn du sagst, du machst es jetzt weiter, trotzdem.
Gute Laune,
dass du dann
und
halt
woanders
böse Kritiken
gekämpft.
Kriegst, die sagen, ey, hast du keine andere Sorgen?
Ja, wir wollen hier auch einen Podcast der guten Laune machen und nicht des Trübsinns und gute Laune machen und alle Leute denken nur, Mensch, aber alles wird teurer und dieser Krieg und Wahnsinn und ihr erzählt mir was von tollen Fahrrädern.
Ja.
So.
Ja.
Aber dem einknicken und zu sagen, nur weil jetzt, wir haben das mit dem Krieg nicht angefangen, hier schlecht das zu lassen, ist ja auch der falsche Weg.
Natürlich,
also,
ich mache dann immer eins, auch zu Corona, wir haben ja ein Jahr pausiert und dann bin ich ja im Sommer auch schon los. Dadurch, dass wir ja viele treue Sponsoren haben, da habe ich ja auch sehr gute Kontakte und da ist ein Anruf, wo ich sage, Mensch, wie siehst denn du das? Macht das noch Sinn? Wie sieht es bei euch aus? Wie läuft's? Auch in die Politik rein, bei Ministern, wo ich sage, Mensch, ja, du musst es machen, mach das weiter. Mach das, wir brauchen das, das ist gut und wir unterstützen dich. Also das war mir ganz wichtig und das ist eigentlich bei 100% das Feedback gewesen. Dass mal einer ausfällt und einer wieder dazukommt, ist auch wieder klar, immer so. Aber es ist kein einziger, der gesagt hat,
also nenn auch gerne mal den Titelsponsor, der ja auch Name der Tour ist. Es ist ja Lotto Ladies Tour. Letztendlich
Lotto
ist Lotto
Thüringen.
Aber Lotto ist dann der Titelsponsor, würde ich dann so nennen, ne?
Ja, das habe ich auch gelernt, Lotto Thüringen.
Okay.
Also wenn ich das, da muss ich auch ein großes Lob aussprechen, muss ich sagen. 2020 war ja Corona und ich als Gesellschafter, Geschäftsführerin, mehrheitlich Anteil, habe natürlich keinen Anspruch auf irgendwas. Mhm. Und wenn kein Geld reinkommt, kann ich mir auch kein Gehalt zahlen.
Mhm.
Gell? Stehst du da?
Ja, ja. Ne?
Kurzarbeit geht nicht.
Mhm.
Lotto Thüringen, der Geschäftsführer, der hat das mitgegeben. Wir haben telefoniert und da sagt er, na Mensch, wir haben gerade Krankenstand extrem hoch. Ab 1.5. kannst du bei mir arbeiten. Da habe ich bis Dezember 40 Stunden in der Marketingabteilung von Lotto Thüringen mitgearbeitet, habe sogar mehr verdient als jetzt und war quasi abgesichert. Habe nebenbei meine GmbH weitergemacht, habe versucht dann also auch die Existenzgründe, also die Förderung und alles, was es da so gab, dass es erstmal so geebnet, dass es vielleicht weitergehen kann, ansonsten muss es ja abwickeln.
Ohne
ja.
diese GmbH würde diese Lotto Thüringen-Tour nicht leben und du hast, ihr habt das gemeinsam da irgendwie geschafft mit Sponsoren, das zum einfach die 2 Jahre überleben zu lassen.
So, und dann habe ich also dort gearbeitet, das war gut, aber natürlich fragst du dich dann, wenn du dann in so einem quasi Behördenjob bist, hast du jetzt die ganzen Jahre was falsch gemacht? Solltest du dir vielleicht jetzt was Ruhigeres suchen, wo du Weihnachtsgeld kriegst,
wo du
Urlaubsgeld kriegst, wo du ein 13. Gehalt kriegst, 30 Tage Urlaub und kannst du Homeoffice, also die Überlegung hatte ich.
Okay, aber dann kam halt doch die Passion.
Sitzt jetzt hier.
Ja, ja, und dann war es doch
so.
2 Jahre weiter.
Aber dann merkt man ja auch, und das merkt man ja durch und durch, dass das alles in dir brodelt und brennt, dass auch du, also Kompliment dafür, was anderes fällt mir jetzt nicht ein, außer Kompliment, dass du dieses Durchhaltevermögen hast, du sagst, nein, wir beweisen den Leuten, dass das nicht nur 35 Jahre Tradition hat, auch 36 und 37 Jahre. Und umso mehr freue ich mich auch, dass wir haben wenig Frauenradsport hier, das ist eine super Folge. Also finde ich halt wichtig, ne? Und dass wir die Sensibilität da rausgeben. Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir auch mal am Straßenrand stehen und sagen, natürlich wollen wir das haben.
Genau.
Ne? Denn wenn wir nicht mitfiebern, wenn wir nicht dabei sind, dann wird die Präsenz einschlafen.
Ja. Aber ja, dann hängt das aber ja viel an deiner Person. Wenn du sagst, leider, irgendwann in Sackhaus, wo ja, findet man den Nachfolger, der sagt, das mache ich jetzt weiter und kümmere mich darum mit Herzblut und
das
so
ist
weiter,
auch so ein Punkt.
Und ich verzichte vielleicht motiviert, auf die 30 Tage Urlaub, die ich woanders kriegen ja, würde, um hier was am Leben zu halten.
Das ist auch so ein Punkt, der mich natürlich nicht motiviert, weil ich glaube auch, dass nach mir niemanden geben wird, der sagt, ich mache das, ich probiere es zumindest, mit mir zusammen vielleicht. Glauben heißt aber nicht wissen.
Naja.
Aber es ist schon die letzten Jahre, ich habe ja auch von dem Marian erzählt, Marian Koppe, mein Geschäftspartner, der auch, der hat ja auch einen Volltagsjob und macht das andere nebenbei hier alles, Strecke, und der opfert mittlerweile auch sein ganzes Herzblut, was er hat, in die Tour. Ohne ihn wird es auch gar nicht funktioniert, und wir haben auch 80 Leute Ehrenamt. Also bei uns ist es halt schon noch ein bisschen anders, ne? Die verdienen eigentlich kein Geld, die kriegen ein kleines Tagegeld von 30 Euro und T-Shirt und die Übernachtung, und die nehmen sich Urlaub für die Woche. Und die,
aber sonst würde es nicht funktionieren.
Familiär, ja, aber es ist bei vielen Veranstaltungen nicht mehr so. Und ich weiß auch, wir müssen ja uns auch weiterentwickeln. Das ist auch so eine Herausforderung und eine Gratwanderung. Wir haben jetzt die Chance bekommen, ohne den Freistaat wird es uns jetzt nicht mehr geben.
Aber,
Weil ich immer gesagt habe, also die letzten 2 Jahre ist es extrem geworden mit Corona sowieso, da gab es auch viel mehr zu tun. Und im letzten Jahr, ich weiß nicht, woran es liegt, gefühlt ist es viel mehr Arbeit, viel mehr, natürlich, wir wollen ja auch präsenter sein, Marketing, TV, nie was zu tun gehabt.
Ja, aber jetzt ist wichtig.
Bei der Rundfahrt sind 30 Leute nur für TV und noch einmal 10 für Social Media und diesen ganzen anderen Kram.
Ist wichtig.
Und das landet alles bei mir auf dem Tisch und ich muss Entscheidungen treffen, wovon ich eigentlich keine Ahnung habe. Und es ist, das habe ich letztes Jahr gesagt, es ist nicht mehr stemmbar, so wie wir es gemacht haben. Dass ich einen Job für 3 Leute mache, weil ich kann mich auch nicht zerteilen. Und ich weiß es zum Teil auch gar nicht. Und ich brauche mehr Geld. Ansonsten so weitermachen, dass du auf dem Zahnfleisch kriegst, alles selber machst. Mit unserem Budget, wenn ich sage 500.000 Euro, da lacht sich die Deutschlandtour kaputt. Die haben 3 Millionen. Weil wir halt, ich habe mir halt vieles selber angeeignet, ja. Die ganzen Grafiken, die ganzen Plakate und die Drucksachen, das mache ich in den Nachtstunden von 11 bis 3 Uhr.
Ja, das ist ja
weil ich das Geld nicht habe und dafür auch nicht ausgeben will, weil ich selber machen kann, meine Vorstellungen habe. Weil wenn ich das jemandem gebe in eine Marketingagentur, da lege ich da 5.000 Euro für hin.
Ja, klar.
Aber ich komme halt an die Grenzen, wir kommen alle an unsere Grenzen, wir brauchen mehr Geld, dass wir in Personal investieren können, dass wir die Aufgaben mehr verteilen und uns somit auch weiterentwickeln können. Aber die Gratwanderung ist, wenn du diese ehrenamtlichen Menschen alle hast, die merken natürlich auch, dass sich's weiterentwickelt, dieses Persönliche, dass ich habe auch viel weniger Zeit, jetzt mit jedem zu telefonieren. Da haben wir jetzt einen Link, wo sich alle eintragen, und das geht alles digital. Das gefällt nicht jedem.
Klar,
ja,
das
jeder
geht
will
das
mich
persönlich
anrufen
ein bisschen
oder auch
auf
Marian, und aber wir haben meistens gar keine Zeit.
Verstehe ich.
Und da hast du eben dann, musst du wirklich aufpassen, dass du die alle bei Laune hältst und sagst, weil manche wollen dann vielleicht einfach, nee, wenn ihr da ganz groß und das unpersönlich ist und wir nicht mehr diese Familie sind, die ja auch nicht mehr so bleiben kann, wenn du Leute mit reinholst, die dann an bestimmten, dann.
Das heißt, ist es dann vielleicht auch so, wir haben ja vorhin diesen World Tour Status schon mal so am Rande angesprochen, dass es den jetzt auch in Zukunft braucht, um die Gelder zu bekommen, dass du sagst, okay, jetzt haben wir diesen Status, jetzt sind wir Weltrennen, jetzt kommt da vielleicht, weiß ich nicht, muss dann die World Tour dann nicht vielleicht auch ein bisschen mit investieren oder so? Oder ist das
dann
trotzdem
musst du noch mehr
alles
bezahlen.
Die wollen sich ins Gemachte
Nest.
Dreimal
so viel musst du da bezahlen an Gebühren. Aber das ist eine Hoffnung. Also deswegen machen wir das nicht. Es ist die Hoffnung, wenn wir den tatsächlich bekommen, was ich nicht glaube, aber wenn wir den bekommen, dann ist die Hoffnung, dass wir damit es hoffentlich auch schaffen, neue Sponsoren, mehr Sponsoren zu akquirieren.
Weil die großen Namen mitfahren und auch international das Rennen Beachtung finden
das,
würde.
Und das ist halt, glaube ich, so eine Frage, in Deutschland interessiert es niemanden.
Aber international dann?
Ja, gut. Dann begeistern wir internationale Sponsoren, bei uns zu investieren. Also das ist, bei uns sind es die Tür, ja, egal. Aber
ja,
wir beantragen den Status deshalb, weil das ist der einzige Weg, um zu garantieren, dass wir die Weltspitze da haben.
Mhm.
Wenn wir in dem Status, so wie es jetzt dieses Jahr ist, also der Status nicht, sondern das Feld, was wir dieses Jahr am Start haben, bin ich mit mir im Reinen. Mhm. Ist ein Teil davon da. Meine Sponsoren sind glücklich, das Land ist glücklich, wir können, alles gut. Ich muss das eigentlich nicht
also
wirklich
vom Feld,
aufpushen.
Vom Feld her seid ihr dem World Tour gar nicht hinterher.
Dieses Jahr haben wir 5 World Tour Mannschaften am Start, der Rest ist pro Kontinental Team. Also wir sind, glaube ich, ganz gut. Klar, wir haben parallel in London zum gleichen Termin ein World Tour Rennen. Da sind natürlich auch.
Wie du sagtest, der Kalender ist gefüllt.
Also eine Lotte Kopecky wird bei uns nicht am Start sein.
Mhm.
Ja.
Viel, viel Arbeit, großen Respekt für den Einsatz. Also man hört das ja hier auch alles raus, da ist mehr wie Herzblut dran. Viele, viele, viele Stunden, die du daran bindest. Aber auch wenn das jetzt so eine Wiederholung ist, klar.
Also
es muss Geld reingepumpt werden, damit sowas halt passieren kann.
Ich muss eins, vielleicht kann ich noch kurz sagen, letztes Jahr zum Beispiel, wo dann der Krieg angefangen hat und wir uns trotzdem dafür entschieden haben, die Rundfahrt zu machen, das war ja dann natürlich Februar, März, wir waren ja schon sehr weit auch, wie ein Jahr vorher in der Organisation, da war mir das ja alles noch gar nicht bewusst und wir wussten es auch, wir haben es gehört, dass jetzt losgeht mit Inflation und so weiter. Aber das war dann ja auch nochmal eine Herausforderung, wenn dann die Angebote einfach nochmal deutlich erteuert werden. Mhm. Und ich muss ja nicht nur bis zur Tour denken, sondern bis zum Jahresende. Und dann diese Unsicherheit, oh Gott, schaffst du das bis Jahresende? Du musst das Geld zusammenhalten und das ist eben das, was mich dann auch so genervt hat. Ja, du hast, ich glaube, bei uns sind alle mit Herzblut dabei. Der Fotograf, unser langjähriger Fotograf Arne Mill, der kommt nicht wegen dem Geld. Der bringt Herzblut mit und versucht mit Tipps und mit Sachen am Rande uns da zu helfen. Die Zeitnehmer, die Gitterfirma, alle, es ist eigentlich wie eine Familie. Aber mich nervt's, wenn ich alle immer betteln muss und fragen muss, Mensch, wir haben kein Geld, kannst du mal noch einen Rabatt machen und guck mal, bleibst du bei dem vom letzten Jahr und ich weiß es nicht, wie es weitergeht. Es fehlt noch und das war letztes Jahr extrem.
Ist das dann auch
Es kann keine Zukunft haben. Dann muss ich einfach auch irgendwann erkennen, dass es da kein Dauerzustand ist, dass du dann irgendwann einfach auch mal sagst, Schluss. Weil die bringen ihre Leistungen und die müssen auch Geld verdienen.
Ist das der Grund, warum es die Männerrundfahrt nicht mehr gibt?
Welche Männer? Die Thüringen-Rundfahrt? Die Thüringen,
ja, ne? Weil es da nicht die vergleichbare Person gibt, männlich wie weiblich, die sagt, das stemme ich, du machst es jetzt für die Ladies-Tour.
Also eigentlich gab es ja diese vergleichbare Person, oder ich weiß nicht, vergleichen ist vielleicht schlecht.
Nein, aber es muss ja jemanden geben, der sagt,
ja,
wir
der Jörg Werner
das.
Hat ja auch viele Jahre die Rundfahrt gemacht. Und ja auch beim Profiradsport da die Profis betreut und auch vielen den Weg geebnet. Er hat ja heute noch die Leidenschaft für den Radsport, macht ja auch jetzt wieder das Oswald Radnet-Team als Teammanager. Warum er die Rundfahrt nicht mehr gemacht hat, ich glaube, weil es Geld weniger geworden ist.
Ich hätte gedacht, die gleichen Gründe.
Oder mit dem Dopingskandal wahrscheinlich.
Ich glaube, er ist dann wieder zu den Stadtwerken gegangen. Also ich suche mir wieder einen richtigen Job, ich mache was Ruhigeres.
Also ich würde was du so beschrieben hast, und dann kommt es dazu, dass es dann nicht mehr da ist.
Müssen wir
vermeiden.
Aber du hast ja auch noch diesen Nebenjob mit diesem Max Solar Woman Racing Team. Ne? Ist das ein Nebenjob oder ist das auch ein Hauptjob? Da bist du ja auch Teammanagerin.
Wir haben ja dieses Max Solar Team 2012 gegründet. Die Motive damals waren einfach, du hast eine Rundfahrt und dann hast du Teams am Start, wo kein einziges aus Thüringen kommt.
Dann brauchst du ein eigenes Team.
Oder andersrum, die jungen Mädels, die dort fertig sind für den Frauenradsport, solch eine Rundfahrt zu fahren, müssen alle woanders hingehen, in ein Team sich anzumelden, um dann wieder im Team bei uns zu fahren.
Mhm.
Eigentlich Blödsinn. Eigentlich wäre es schön, wenn wir hier was in Thüringen machen. Und da hatte ich auch einige, die das auch mit unterstützt haben und auch sehr wertvollen Menschen in meinem Leben mittlerweile, der mir hier und da auch gute Kontakte geebnet hat, auch unter anderem die Dortmann. Und da waren alle begeistert und dann haben wir das losgelegt. Da war ich auch voll motiviert. Auch da komme ich natürlich an meine Grenzen, weil die Rundfahrt sehr, sehr viel Ressourcen frisst. Mhm. Ja, man braucht einfach, um was erfolgreich zu machen, braucht man auch die Zeit. Und da komme ich halt immer an meine Grenzen. Weil ich will eigentlich, ich habe noch so viele Ideen in meinem Kopf, aber ich komme nicht dazu, die umzusetzen. Und jetzt waren wir natürlich da auch 2000, zu Corona. Mhm. Zu Corona haben wir das noch gemacht. 21 dann auch noch.
Hier sieht man das im Hintergrund.
Und auch immer die Sponsoren nennen, nutzt die Plattform hier. Wir sind ja, da, Max Solar und Rose.
Da komme ich also, gleich noch dazu.
Ja, also ne? Immer raus ja, ja. Damit. Wir sind da, wir halten, wir
und
supporten
alles.
Und ich
habe gemerkt, dass ich mit mir alleine, sportliche Leiter Bert Dressel, der da immer mit zum Radrennen gefahren ist und mit dem Team, mit seiner Frau als Verpflegung und so weiter, wenn du dich weiterentwickeln willst und auch eine bessere Präsenz haben willst und mehr eine größere Reichweite erreichen willst, musst du halt mehr investieren. Du musst Social Media machen, du musst einfach Gas geben und dich zeigen. Ich konnte das nicht, weil ich auch die Zeit nicht habe. Und da habe ich dann wirklich auch 21 Ende der Saison im Sommer schon überlegt, ich lasse das sein. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Mhm. Da habe ich auch einige Leute traurig gemacht. Unter anderem den Bert Dressel, den sportlichen Leiter damals. Und mit Christian Müller und dem Sebastian Fendker. Da haben wir uns unterhalten, wir haben uns schon lange gut verstanden und so ist
da
im Telefonat
das, da
dann
das Team hier
entstanden,
mhm.
Dass wir einfach überlegt haben, die waren ein anderes kleines Team und ich sag, Mensch, eigentlich müssen wir unsere Kräfte bündeln und das haben wir gemacht und ich glaube, das läuft ganz gut, sind da auch sehr stolz, dass wir jetzt endlich mal, das ist auch ein Zeichen, ich finde, das ist ein guter Weg für den deutschen Frauenradsport. Rose ist ja wohl wirklich ein namhaftes Unternehmen, dass die sagen, also wir sind jetzt nicht mehr im Männerradsport, sondern wir investieren im Frauenradsport. Mhm. Und das finde ich einfach total cool, das motiviert, das baut auf.
Das
und,
heißt, ihr fahrt jetzt weiter, es ist alles gesichert, du hast halb so viel Arbeit, weil da noch ein zweiter mit dabei ist, sozusagen.
Ja,
Kräfte bündeln
mich
halt.
Macht ein bisschen traurig, dass ich eigentlich noch weniger Zeit habe. bei mir laufen halt die Verträge und die Gelder und all das läuft.
Du bist Managerin, ne? Du bist gar nicht so immer vor Ort bei den Rennen, sondern musst viel organisieren, ne?
Naja, aber eigentlich nur die Gelder, die Finanzen, weil am Ende machen die Mädels zum Teil selber. Also die Lydia, die organisiert die Hotels, da bin ich auch außen vor, weil die wissen, wo sie fahren und die, und das finde ich auch wirklich sensationell. Also da ziehe ich den Hut. Da ist auch die Leidenschaft komplett da. Die verdienen damit kein Geld. Christian und Sepp, was die da leisten, die sprechen mit den Mädels, die haben jetzt wahrscheinlich bestimmt schon Gespräche, wer könnte nächstes Jahr im Team mit sein. Die haben zum Teil auch die Sponsoren-Akquise gemacht mit neuen. Ein paar sind von mir, aber der große Teil ist auch von den beiden, was die geebnet haben und die gehen vollen Job nach.
Das heißt, die Mädels, die da fahren, die verdienen noch nicht wirklich Geld? Nee.
Die sind alle entweder noch im Studium oder arbeiten und verdienen ihr Geld. Sie ist Lehrerin.
Ja.
Sie arbeitet, glaube ich, am Gericht, im Büro. Tina, weiß ich gar nicht, die ist fertig mit ihrem Studium. Also da ist keine Profi. Da wäre das Geld gar nicht da.
Ja, ja, aber
wir wollten halt, das war das Ziel. Und mit Rose haben wir die Chance, haben wir es jetzt auch umgesetzt, halt eine Continental-Lizenz, damit wir einfach auch andere Rennen fahren können.
Ja, ist doch schon super.
Ja, macht ihr denn hauptsächlich jetzt Straßenrennen, Rundfahrten? Wie organisiert das vielleicht auch? Gibt es auch mittlerweile schon Gravel-Crossfahrerinnen bei euch? Und wie organisiert ihr das überhaupt, dass ein ganzes Team an den Start gehen kann, wenn die alle berufstätig sind und so? Muss man sich ja genau überlegen, wann wer wie Zeit hat, ne?
Ja, genau. Also das funktioniert eigentlich richtig gut. Das haben wir ein bisschen anders gemacht vorher. Wir hatten immer die Philosophie und haben gesagt, okay, wir bieten euch das Team, ihr kriegt das alles, wir bieten euch zu Rennen zu fahren, ihr müsst nichts bezahlen, aber dafür sind so und so so die Rennpflicht.
Ach, okay.
Das machen die zwei anders, die stellen den Kalender online, da wollen wir fahren, da wollen wir fahren, da wollen wir fahren, wer kann wo. Und derzeit ist es so, dass eben wirklich viele auch fahren wollen, also wir waren ja manchmal auch so an eine Grenze angekommen in den letzten Jahren mit dem Max-Solar-Team, dass wir da auch Mädels hatten, da hast du immer so das Gefühl gehabt, dass du die genötigt hast, dass du die zwingst zum Radfahren.
Okay. Ja, das macht ja keinen Spaß dann.
Das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und dann immer diese Vorwürfe, also es war wirklich nicht mehr schön. Und jetzt
suchen sie sich das selber
raus. Geschafft, dass sie eigentlich, die haben wirklich richtig Bock zum Fahren. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung, und das machen Sepp und Christian richtig gut, finde ich, die Mädels auch entsprechend unserer Philosophie und unserer Ziele rauszusuchen, dass das passt. Mhm. Da ist keine Garantie, da kann vielleicht auch mal eine Ziege dabei sein, die dann alles ein bisschen durcheinander bringt. Naja, bei Mädels geht das schnell, wo dann so schnell Unruhe ist. Und
das ist uns neu.
Also ich kann ja nur aus dieser Perspektive mitreden, vielleicht ist es ja bei den Jungs ähnlich.
Ja, ja.
Aber die beurteilen, versuchen das schon vorher zu beurteilen, ob sie jemandem die Zusage geben oder nicht. Wir haben viele Anfragen gehabt auch und das wird jetzt bestimmt ja noch mehr werden. Und das finde ich gut.
Naja, eine Chemie muss schon stimmen.
Das finde ich
Team,
gut,
ne?
Das ist
naja,
ganz
aber
wichtig.
Dann ist ja das, ja. Wenn es darum geht, die haben alle ihren Hauptjob, sie verdienen nicht wirklich Geld mit dem Radsport, dann muss es ja die Passion sein, ich habe Bock Rad zu fahren, habe Bock Rennen zu fahren und vielleicht auch über ein Jedermann-Rennen hinaus, ne, wo man vielleicht sonst an den Start gegangen wäre, alleine, ohne Team.
Ja. Aber das ist ja eben auch genau die Herausforderung, wo ich jetzt mal die Brücke schlage, wieder zur Rundfahrt, zu den Ehrenamtlern. Ja, ich meine, die kriegen super Sachen zur Verfügung gestellt in dem Team, aber sind halt keine Profis. Und hier habe ich auch 80 Ehrenamtler da, die kriegen ein Tagegeld. So, aber wie gehe ich mit ihm um? Wie bringe ich ihm bei, dass er das eigentlich machen muss? Ohne ihm zu sagen, dass er es machen muss. Dass er das versteht und dass er, wenn er einen Fehler macht, kann ich nicht einfach sagen, ich kündige dich. Mhm. Ich brauche ihn. Ich muss versuchen, immer, und das ist hier ähnlich. Also, ich brauche dich. Die wollen natürlich, unsere Mitarbeiter wollen auch.
Ja gut,
wollen
es muss
auch,
Win-Win sein eigentlich.
Eine andere Führungsqualität gefragt, wie wenn ich ein ganz klares Verhältnis habe. Du kriegst Geld von mir und du musst das machen und damit habe ich diese Diskussionen nicht. Weil so hat jeder für sich Ambitionen. Jeder will sich weiterentwickeln. Ich will 15. werden, ich will Erste, ich will nur im Feld ankommen. Das ist ganz schwierig. Viel schwieriger, als wenn du Profis hast, glaube ich.
Okay, verstanden.
Aber es kann natürlich auch, ich benutze den Begriff Sprungbrett, es kann ja auch mal so ein Sprungbrett sein, wo man sagt, pass mal auf, ohne diese Formierung in diesem Max-Solar-Team hätte ich nicht noch ein anderes Level erreichen können.
Ja, natürlich, aber wenn ich weiß, kriegen dieses Jahr zum Beispiel erste Chance bei der Tour de Suisse als Virtuarennen am Start zu stehen.
Aber ist doch geil.
Das ist geil. So, aber wenn ich da so rangehe, natürlich kann und sollte auch das Sprungbrett sein, aber genau der Punkt ist von der Teamführung, damit brauchst du die Charaktere, die das auch annehmen, zu sagen, hey, das ist unsere Chance, jeden Einzelne, aber nicht jeder Einzelne für sich. Was bringt mir das, wenn eine vorne mit rausfährt und die andere zufährt, weil sie denkt, das ist für sich eine Chance.
Verstehe ich.
Das ist ja nicht meine Chance, wenn ich weiß, da ist ein Teamkollegin vorne.
Genau, ist ja
oder
schon ein Teamsport.
Oder im Zieleinlauf.
Verstehe
ich. Ich weiß, Lydia ist heute hier vorne dabei, die kann sprinten. Und ich fahre mir jetzt hier alles raus, bis 100 Meter vors Ziel, damit Lydia den Platz hat. Die Einstellung im Kopf muss da sein, weil es ist ja dann nicht meine Chance.
Aber das ist ja
Radsport immer.
Ja.
Im Radsport gibt es.
Aber wir sind ja Amateure quasi.
Ja.
Und jeder will seine Chance. Und das finde ich, machen die zwei super. Das funktioniert. Es funktioniert.
Sehr gut.
Und das finde ich, das haben wir nicht geschafft damals. Oh. Da sind wir kein Virtual-Rennen gefahren.
Ja, wie gesagt.
Und das ist toll. Tour de Suisse.
Das wäre natürlich super. Da seid ihr auch schon jetzt fest.
Da sind wir
drin.
Fest.
Okay.
Da haben wir auch schon Öffentlichkeit kommuniziert, sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt.
Ja.
Ja. Nee, da haben wir eine Einladung bekommen und da sind wir auch sehr stolz drauf.
Ja. Aber das bedeutet ja, ihr habt euch ja gezeigt und positiv seid ihr aufgefallen in anderen Rennen. Sonst
bedeutet aber auch,
nicht.
Dass das nicht sehr viel Spaß sein wird.
Weil man
für
wahrscheinlich.
Die einzelnen Sportlerinnen.
Ja, weil man wahrscheinlich nicht mithalten kann.
Richtig Rad gefahren.
Ja.
Aber.
Naja,
aber dann ist es der, also jetzt hätte ich gesagt, der
olympische
Gedanke.
Ja, ja.
Aber natürlich ist es trotzdem dabei.
Ja. Ja, das ist ja wie bei der Tour de France, so stelle ich mir das vor, wenn hier irgend so die letzten 2-3 Mannschaften nominiert werden, die froh sind, dabei zu fahren, aber genau wissen, dass sie eigentlich
überhaupt froh sind, wenn sie durchkommen. Machen wir uns doch nichts vor.
Wir sind dabei.
Genau. Wollte ich gerade sagen, machen wir uns doch nichts vor jetzt hier. Ja. Die Zuhörerinnen, die Zuhörer. Also, egal, ob du 150er wirst, wenn du in deinem Leben sagen könntest, ich bin jemals in meinem Leben eine Tour de France gefahren, da würden hier ja Leute vor Glück ausrasten, egal welcher Platz.
Und man kann auch, das haben sie ja auch bei der Ladies Tour gemacht, letztes Jahr und vor 2 Jahren, da bin ich ja auch drauf aufmerksam gemacht geworden, deswegen haben wir uns auch unterhalten und ist am Ende dann zu diesem Zusammenschluss gekommen, weil sie haben halt wirklich immer eine sehr offensive Fahrweise, also die schicken die dann wirklich auch raus, wenn mal Ruhe ist oder gleich am Anfang schon.
Ein bisschen Attacke.
Und das wäre, ist ja bei der Tour des Wissens nicht ausgeschlossen, ja, wenn die erstmal lostrollern, alle Ruhe und dann schon jemanden rausschicken, dann hast du die Farben Max Solar und Rose ganz vorne bei einem Virtual-Rennen.
Ja.
Am Ende die Chance, dass bei der Etappe am Ende jemand auf dem Podium fährt, ist ja nun doch, außer man kommt in der Gruppe an, aber also dann lieber vorne zeigen im Rennen und ich weiß genau, dass die zwei das auch so kommunizieren und auch, dass die Mädels das auch machen.
Ja, ja.
Also das ist schon schön anzugucken, wie die fahren.
Ja,
sehr gut, sehr gut.
Ja, ich habe jetzt hier noch den Punkt weitere Projekte, da gehen wir mal persönlich auf dich. Was machst du sportlich noch? Bist du noch selber noch voll dabei mit dem Rad? Du hast vorhin schon angedeutet, würdest gern mehr machen, aber ich habe irgendwo auf deiner Webseite gesehen, du läufst auch, kümmerst dich sogar ums ein bisschen Ernährung, ist scheinbar auch ein kleines Hobby von dir.
Ja, selber zum Sport komme ich im Moment nicht so viel. Oder gar nicht.
Naja.
Na gut, es war jetzt so, dass ich auch lange erkältet war und dieser Husten wirklich 6 Wochen gedauert hat. Jetzt ist es so langsam weg. Das heißt, ich habe mich da jetzt die ganzen letzten Wochen zurückgehalten, wo ich jetzt wirklich mich schon bewegen wollte. Im Winter, muss ich ehrlich sein, im Dezember war ich auch schon ziemlich erkältet. Da war ich auch krank. Also es hört man aber überall.
Das haben wir alles nachgeholt, Corona. Die normalen Sachen wieder nachgeholt.
Das habe ich nicht getestet, aber da war also nicht viel Möglichkeit und ich bin eine bekennende Schönwetterfahrerin oder Sportlerin. Das mit dem Regen haben wir noch gar nicht mitbekommen. Gut, früher hatte ich keine Wahl.
Aber
beim Radfahren gucke ich den Wind und die Wolken. Ich kann das auch gut drumherum fahren.
Die Route umplanen.
Machst
du das so?
Habe ich schon gemacht.
Ja, Regenwolke flüchten machen ja viele Rennradfahrer.
Klar, das ist gut.
Aber du fährst noch gern Rad.
Manchmal fahre ich auch gar nicht erst los.
Ja.
Aber wenn Radfahren ist immer noch, macht dir Spaß, ist trotzdem noch in deiner Welt vorhanden und selber auch Radfahren ist trotzdem schön.
Das ist auch schön, wenn du wieder mal drauf sitzt, denkst du, oh, es ist schön. Keine Frage.
Und kommt denn die Form auch schnell wieder bei jemandem, der das mal richtig professionell wurde, sagst, okay, jetzt fahre ich zweimal und dann habe ich wieder Wumms und fahre den anderen weg?
Form, welchen anderen?
Ja, wenn du.
Wenn ich mal so mit.
Deinem Mann!
Dem kann ich auch so wegfahren. Nein, weiß ich nicht. Der ist auch mal Rad gefahren und bewegt sich jetzt auch wieder ein bisschen mehr. Da wird es schon schwierig, aber wenn du jetzt mit Leuten fährst, die keine Renner sind oder die jetzt nicht so die vielen Jahre, da kann ich auch aus der Kalten mal eine Stunde Gas geben, ne? Auch ohne Training. Aber ich weiß genau, wie weit, wie lange.
Ja, okay.
Also wenn ich weiß, dass es dann, ich
Hast du da ein gutes Leistungsgefühl dafür? Jetzt trete ich so und so viel Watt die Stunde und danach muss ich aber aufhören. Das kriegst du schon gut drauf, ja?
Ja, ich meine, wenn man
die Erfahrung.
Wenn ich alleine fahre und dann mal wieder ein Stückchen was aufbauen will, dann weiß man ja, dann muss man einfach jeden Tag ein bisschen mehr machen oder jedes Mal, wenn man drauf sitzt, ein bisschen mehr machen. Wenn ich jetzt aus der Kalten 2 Stunden fahre, dann weiß ich, muss ich ziemlich haushaltend losfahren. Ja, wenn ich eine Stunde im Gegenwind fahre, gut, dann weiß ich, kann ich in einer Stunde dann wieder zurückfahren, aber wenn ich eine Stunde Rückenwind habe, also dann weiß ich, da ist jetzt erstmal nicht viel da.
Aber ich gehe 100% davon aus, mit deiner Vergangenheit, mit den vielen Kilometern, die du hast sicherlich, gebe ich jetzt mal so raus, das perfekte Körpergefühl dafür, wo ist die Grenze, was mache ich jetzt noch, was lasse ich mal lieber.
Wenn es länger wird, auf alle Fälle, und wie gesagt, wenn wir losfahren, alles, was frisch ist, da kann ich dann schon auch.
Aber es macht dir auch noch Spaß. Solange
wir nicht 20 Kilometer hier.
Im Sommer gehst du immer raus wahrscheinlich.
Also ich versuche natürlich dann auch, weil die Zeit ist dann halt immer das Problem, ich gehe auch laufen. Ja. Weil das ist natürlich für mich viel effektiver.
Ja, ja.
Radfahren tue ich eigentlich normalerweise nicht mal für eine Stunde. Das mache ich nicht. Und dann übertreibe ich es gleich, ne? Dann fange ich mit 1,5 und 2 und dann bist du gleich wieder breit.
Aber das ist der Radsport, ne? Das ist nicht wie mal, ich gehe mal 5 Kilometer um die Ecke joggen, sondern.
Richtig, aber wenn du halt so ein bisschen fit bleiben willst, dann reicht mir auch 1/2 oder 1 Stunde laufen und dann habe ich eigentlich mehr gemacht.
Mhm. Ganzkörper.
Genau.
Wie steht denn da auch mal im Wettkampf auf dem Plan, wo du sagst, so ein bisschen, ich mach mal so einen Lauf mit oder irgendwas, oder ist dir das egal alles?
Nee, also ich würde gerne einen Erfurter oder Silvesterlauf mitlaufen.
Ja.
Einfach nur aus Freude, aber den organisiere ich selber mittlerweile und habe ich keine
auch
Zeit.
Noch. Okay.
Ja, Hut ab, was du alles organisierst. Und ich hoffe, dieser Podcast war auch nochmal so ein Zünglein, um da nochmal so ein bisschen Sensibilität reinzubringen. Und ich finde es super spannend. Und eins ist mal klar, wir verfolgen das.
Ja. Gerne. Also ich freue mich, ich bedanke mich.
Als kleine Schlussfrage noch, was gibst du jetzt den Mädels heute oder denen, die vielleicht Profi werden wollen, heute noch auf dem Weg? Hast du da irgendeinen Tipp, wo du sagst, mach das so oder mach das so nicht?
Dranbleiben. Weil ich kenne, also wenn ich so mir angucke, gerade auch von den Deutschen gerade, das sind viele, die meisten, die einfach dann viel zu früh ungeduldig werden. Aber ich verstehe das, das ist sicherlich auch der Gesellschaft gegründet, weil du ja dann, wenn du nicht mehr dich weiterentwickelst, dann stehst du unter Druck, dann musst du in Beruf rein. Das ist auch alles eigentlich wichtiger, sag ich mal grundsätzlich, Beruf und erstmal seine Zukunft ebnen oder dass du dann irgendwie arbeiten kannst und Geld verdienst, muss immer vorne dran stehen, bin ich eigentlich ganz klar. Aber wenn ich Profi werden will und es gibt viele Talente und auch die bei Zeiten wieder aufgehört haben, die allermeisten schaffen das nicht mit 23, 24, 25, 26. Da geht es so langsam los. Also wenn ich, das ist dranbleiben, also dann kann man auch arbeiten. Aber dranbleiben und das kommt irgendwann. Ich habe es ja selber auch an mir gesehen und wenn ich gucke, wie Romy Kasper ist für mich so ein Beispiel. Die ist so eine super Teamplayerin, die fährt in einem super Team. Die hat ein Profiteam, die verdient ihr Geld mit dem Radsport.
Aber es kam später.
Ist deutlich über 30.
Mhm.
Das muss man natürlich auch wollen.
Ja.
Natürlich, klar. Ich meine,
bei manchen
steht
fängt da schon
Frau, meiner Frau noch Familie.
Ja.
Und da muss ich noch was sagen. Das finde ich ja auch Wahnsinn, diese Entwicklung gerade international mit diesem Kinderkriegen. Ne? Mhm. Beobachtet ihr das?
Mhm, naja, es ist schon erstaunlich, wie leistungsfähig die Frauen nach der Geburt der Kinder wären. Also es ist ja unglaublich.
Das ist ja sowieso nachgewiesen, dass man da
krass,
aber im Radsport ist es gefühlt jede gerade. Nein, das nicht. Aber Lissy Amistad damals, Lissy Danian, hat ja ihr zweites Kind bekommen. Das ist ein halbes Jahr her. Die heute ist Flechballon. Bin ich auch schon gefahren. Mhm. Steht heute wieder am Start.
Es ist krass.
Und sie hat gezeigt, und das finde ich toll, diese Entwicklung. Man muss es wollen als Frau. Ja, das ist auch wieder was. Wenn ich ein Kind habe, dann weiter jeden Tag mit den Ellenbogen reinhalten. Aber sie hat gezeigt, dass es möglich ist, wenn zu Hause alles in Ordnung ist und jemand da ist. Sie hat sie ja in dem Alter, kann man sie auch überall noch so oft mit dabei. Jetzt 2. Dass man auch Leistungssport machen kann, wenn man Mama ist. Und sie hat ja Santini als Sponsor. Die haben da eine extra Line gemacht für Schwangere. Ich meine, die Zielgruppe sind ja eigentlich die Rennradfahrerinnen.
Ja.
Nicht die Rennen fahren, sondern die Rennrad fahren, die Fahrrad fahren.
Gravel.
Und da gibt es natürlich auch Schwangere.
Ja.
Unser Podcast richtet sich nicht an Profisportler.
Eben.
Unser Podcast
und
richtet sich.
Und da gibt es Rennradhosen, die halt so mit einem bisschen Bäuchlein.
Ach, und das hat Santini extra noch als Linie.
Also das hat, da hat die Lissy immer Werbung gemacht für. Und das ist total, finde ich toll. Und ich finde einfach auch gut, und das bezieht sich ja auch eigentlich aufs normale Leben, gibt ja immer wieder Frauen, die einfach auch Angst haben, wenn ich ein Kind kriege, dann ist eigentlich für mich alles vorbei.
Ja, so dass man dann in diese klassische Mutterrolle gedrückt wird.
Stimmt nicht, dann tue ich mich selber rein manövrieren, aber das stimmt nicht. Du kannst so viel leisten, auch mit Kind. Klar, alleine ist es schwierig, wenn du wirklich alleine dastehst, alleinerziehend bist, dann ist es schwierig, aber wenn du einen Partner hast und der dahinter steht, dann, ich habe auch gedacht, oh Gott, ein Kind, das Unternehmen, die Tour, ich habe die Kleine im Maxi-Cosi beim Termin mitgehabt und 2 Monate länger habe ich nicht rausnehmen können.
Aber ist ja schön, dass
das
heutzutage geht. Weil ich immer
mal dahin meinen und mal dahin. Klar, ich habe es mir frei eingeteilt und in meiner Familie habe ich da auch viel Unterstützung gehabt. Aber und jetzt auf dem Sport, jetzt ist Vandenbroek ist schwanger, Ellen van Dijk ist schwanger. Also das ist, ich glaube, Lizzie hat gezeigt und hat den Mut gemacht.
Ja.
Gesagt, ey, jetzt, wir können das auch so, ob wer jetzt alles zurückkommt, ich glaube, die kommen alle wieder zurück und fahren wieder Rennen und das finde ich toll.
Du hast ein Lächeln auf dem Gesicht, ein besseres Schlusswort gibt es ja gar nicht.
Genau.
Also man merkt richtig, wie du das mit Glück erzählst.
Ja.
Also ich gucke dir ja gegenüber und deswegen sage ich, ein schöneres Schlusswort kann es ja gar nicht geben.
Ja, ja.
Also dann vielen, vielen Dank, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
Ja.
Und ja, dann vielen, vielen Dank für alle,
und
die zugehört haben.
Bei YouTube gibt es das auch, wenn Leute das mal sehen wollen.
Wir packen sehr so ein schön. Paar Links zur Thüringen-Rundfahrt auf deine Webseite und so
dann
weiter.
Schickt uns doch
Social
den
Media.
Link.
Klar.
Und dann können wir es auch mit einbinden.
Auf allen Podcast-Plattformen und bei YouTube.
Und ist das jetzt live gewesen oder wann kommt das?
Das kommt jetzt am, wir wissen
ja,
wir am,
in 2-3 Wochen wahrscheinlich erst.
Genau.
Okay, naja, passt.
Ist nicht live.
Ja. Aber kurz vor der Tour.
Aber fast wie live.
Genau.
Nee, aber kurz vor der Tour.
Ja, klar. Also vorher auf alle Fälle.
Ja.
Na gut, jetzt haben aber die Zuschauer hören noch zu, ne?
Okay,
wir quatschen
Wir quatschen hier, also eigentlich ist es ja live.
Ab aufs Rad und alle begeistern. Fahrradfahren ist so schön.
Ja.
Und
Also. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke. Danke, tschüss.
Da draußen. Tschüss.